Ich guck ja Pornos immer ohne Ton.
Pornos auch immer im O-Ton, ja?
Ja, nicht, selbstverständlich.
Nicht die deutsch synchronisierte Version, das ist nicht so dein Ding.
Vor allem, wir wissen ja auch alle, das hatte ja mal eine Hochkonjunktur.
Ihr lieben Menschen da draußen, wir sind's wieder, euer liebster Film- und Serienpodcast, Steven Spoilberg. Heute sind wir zu dritt am Start. Der Berg, der ist noch im Urlaub, der lässt sich noch sein voluminöses Hinterteil irgendwo in der Nähe von Cannes braun brezeln. Stattdessen sind wir aber hier, also zum einen ich, der Steven, aber ich habe auch mitgebracht Sandro. Hallo Sandro.
Heidi Ho, Welt da draußen. Ach so, nee, hallo, einfach. Mir fehlt das so.
Weil letzte Woche auf, in eurem, explodiert der Mo doch gleich.
Letzte Woche in eurem Final Destination Podcast hat das einfach gefehlt, deswegen wollte ich das nochmal nachreichen, ja. Ich fand das übrigens eine sehr amüsante Folge und ich möchte mir jetzt auf jeden Fall diesen, wie hast du es genannt, Mo? Tussi Toaster? Ich muss die Szene sehen, ja.
Ja, du hast schon gesagt, Mo ist auch am Start. Hallo Mo.
Ja. Und bei der Tussi-Toaster-Szene kriegst du auch noch ein paar Hupen gereicht dazu. Also insofern.
Sehr gut. Ja. ein paar Hupen gereicht.
Ich erinnere an eine unserer letzten Folge, noch zu wenig Brüste. Also ist ja ein wiederkehrendes Thema. Ich
auch erkenne hier ein Schema. Siehst du mal, ja?
Ja, man kann uns das durchaus unterstellen.
Ihr Schweine da draußen, ihr klickt das aber auch einfach mehr. Ne? Das ist einfach nur, ihr seid alle schuld, wenn wir schweinische Witze reißen. Wir haben sogar, ich weiß noch, wir haben mal diskutiert, dass wir mehr Sex-Sells einbauen in Folgentitel. Und dann hat Mo, das hat dazu geführt, dass Mo gleich am Anfang ganz viele schweinische Wörter im Intro rausgepupst hat.
Schweinische Wörter.
Aber auch so random, mehr, ne? Einfach.
Ja, aber sind mir doch eigentlich fremd. Schweinische Wörter, was ist denn das? Das klingt auch so komisch.
Na, ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer Update-Section. Das ist jetzt hier das neue Brett. Das ist das, was euch jetzt hier komplett weghaut. Und ich habe ein Update zu Mubi, zu meinem Mubi-Account. Ja, 3 Monate lang hatte ich ein Probeabo und habe vergessen, es zu kündigen und habe in dieser Zeit nicht einen Film geguckt. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist es vielleicht Zeit, wo du doch 13,99 geguckt hast, erstmal vorsichtshalber das Konto zu kündigen, ja, damit das nicht nochmal passiert. Weil anscheinend ist das ja nicht so mein Streaming-Sender. Da wollte ich das Ding kündigen und dann hat mir Mubi angeboten, nochmal 30 Tage kostenlos dazu zu bekommen, wenn ich noch bleibe. Da habe ich gesagt, oh, okay, die 30 Tage, die nehme ich jetzt auch nochmal mit. Dann habe ich halt noch 44 Tage, in denen ich keinen Film gucke und habe dann direkt danach das Abo gekündigt. Ich bin so ein richtiges Schwein. Und habe Stand jetzt immer noch keinen Film geguckt. Also ich, das Mubi ist mein Ding.
13,99 kostet das mittlerweile?
Ja.
Da würde ich schon aus Geiz einen Film gucken.
Ja, das habe ich ja auch ursprünglich gesagt. Und ich werde ja, also ich werde in dieser Zeit auf jeden Fall noch versuchen, den Perfect Days endlich zu schauen. Also den will ich wirklich schauen. Aber insgesamt ist das halt nicht so mein Filmangebot. Das muss man halt einfach so festhalten. Das ist ja auch in Ordnung.
Zu wenig Katastrophenfilme bei Mubi. Ja, Klage ist eingereicht.
Zu wenig Boobies, zu wenig Katastrophenfilme.
Doch, also ich würde sagen, der ein oder andere Bubi.
Also ich hab nichts gegen Mubi. Da sind tatsächlich viele Klassiker und so. Das finde ich gut, wenn man so eine Plattform hat, wo das ist. Aber ich finde ganz eindeutig, das ist zu teuer, Freunde. Also das ist zu kostspielig.
Ja gut, aber da geht ja der Trend hin. Also die anderen Streamingdienste. Ja, ich wollte gerade sagen, bald. Ne?
Das ist halt die Frage, ne? Willst du das so einem Milliardenkonzern in den Rachen schmeißen, die halt mit Absicht Second Screen Sachen produzieren? Das mache ich nämlich nicht mehr. Das ist jetzt meine Streaming News. Ich habe mich jetzt bei Netflix abgemeldet, schon vor einer Weile eigentlich. Ich habe das immer mal wieder so ein bisschen da machst du mal wieder einen Monat, mal nicht. Und ich werde das sicherlich auch mal wieder machen müssen, wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, Herr Scorsese irgendwie auf die Idee kommt, dann mal wieder einen Film zu releasen. Für Zack Snyder wissen wir ja, brauchen wir das bei Netflix nicht tun. Aber es ist einfach, ich gucke nichts. Das ist halt mir auch einfach mal aufgefallen. Es gibt ja generell dieses beschissene Überangebot und dann, wenn du dann halt einfach noch dem teuersten Streaming-Anbieter, den ich inhaltlich auch, also da ist auch so viel Schrott, also jetzt, ich rede jetzt von den Originals, ne? Da wird auch so viel Schrott hingeparkt, dass mich das einfach nervt. Und ich musste da einfach mal sagen, nee, für irgendeinen muss ich mich jetzt entscheiden, den ich den Rücken zuwende. Und das war dann halt in dem Fall Netflix. Mubi habe ich übrigens für 3,99 jetzt wieder 3 Monate abonniert. Und
ja. Und ich wollte jetzt hier gerade noch eine große Schere machen für Leute, kündigt das Abo nicht von Netflix. Sie brauchen euer Geld jetzt erst recht, weil sie doch tatsächlich mal was Gutes gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass die freundlichen Menschen von Netflix die Sesamstraße jetzt zeigen werden in den Staaten.
Die haben weil praktisch der, gerettet, haben der, sie die.
Die haben sie quasi gerettet, genau. Der orangene Idiot hat so viel Gelder gekürzt, dass PBS, der Heimsender dieser Sendung seit 1969, die Gelder gar nicht mehr hat, um neue Folgen produzieren zu können und die dann auch noch auszustrahlen. Und da ist Netflix jetzt in die Bresche gesprungen und hat gesagt, wir übernehmen das. Wir zeigen die neuen Folgen, wir zeigen die alten Folgen. Und weil wir nicht wollen, dass Leute deswegen extra ein Abo abschließen müssen, hier konträr zu dem, was du gerade sagtest, stellen sie die Folgen dann PBS kostenfrei zur Verfügung. Also ist doch schon mal ja, cool. Eine feine Sache. Ja. Das geht jetzt dann natürlich lange nicht mehr und da wirst du dann wahrscheinlich nochmal ein Einschreiben kriegen von Netflix, dass du der Grund bist, warum das dann nicht geht und irgendein armes Kind in den Staaten Big Bird nicht mehr sehen kann. Aber gut, da musst du dann mit klarkommen.
Ja, wie gesagt, irgendwann werde ich eh gezwungen sein, wenn hier irgendwie was Großes kommt. Aber was hatten wir dieses Jahr? Electric State fand ich jetzt nicht schlimm, hätte ich drauf verzichten können. Was war ein großer Netflix-Film dieses Jahr? Helft mir auf die Sprünge. Oder Serie.
Ich kann da nichts Schlimmes sagen, weil ich habe ja auch damit geliebäugelt, das nicht mehr zu machen, nicht mehr zu gucken. Und habe dann aber gesehen, dafür gucke ich auch zu viel aus dem Back-Katalog. Die haben tolle Dokus. Das ist dann nichts für dich, aber ich finde da immer ganz, ganz viel tatsächlich noch.
Ja, ja. Es ist auch nicht per se schlecht, es ist einfach nur per se teuer. So, also ich nur
Verhältnis liegen bei 20 € oder was jetzt, ne?
Da kommt immer auf die Qualität an, die du möchtest dann auch ja. Und so, ne? Aber da du es ja nicht mehr teilen kannst mit jemandem, ne? Früher hatten wir das halt in der Familie geteilt. Mhm. Das geht ja bei anderen Streaming-Anbietern einfach noch. Das, ja, egal. Aber lasst uns das hier nicht zur Streaming-Diskussion werden. Das war jetzt nur, ich wollte mal hinterhergehen.
Verstehe ich. Ich wollte das mit Sesamstraße eben kurz erzählen, weil ich das von Netflix einen feinen Zug finde. Und das war auch mein Update schon. Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Wir können okay, ich glaube, wir müssen an dieser Rubrik müssen wir noch arbeiten, dass sie ein bisschen spektakulärer wird, so wie die Dune News damals. Ja, mal gucken, vielleicht bringen wir die mal wieder zurück.
Ja, das kommt ja von alleine, ne?
Habt ihr mitbekommen, ne? Das neue Barbenheimer ist ja Doomsday. Die haben ja Avengers Doomsday verschoben auf den 16. Dezember 2026, glaube ich, wo Dune Messiah oder Part 3, wie auch immer er dann heißen wird, starten soll. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass Warner das mitmachen wird. Der wird bestimmt noch geschoben. Aber ich finde Dune ja eigentlich ganz, ganz cool.
Ja, ich finde es auch gut. Ich würde mich auch freuen, wenn beide Filme am selben Tag laufen, einfach weil das ein geiles Ranking wäre. Wer fährt die größere Million ein? Das könnte bei den beiden auch tatsächlich spannend sein. Aber ja, ich glaube auch, die werden das nochmal schieben. Da wird sie noch.
Unsere Freunde, die Thunderbolts, sind ja gefloppt, ne? Das ist ja der dritterfolgloseste Marvel-Film aller Zeiten, trotz Rebranding des Films als New Avengers. Das zeigt wirklich, dass da, also wenn du nicht alle hin, also wenn du nicht Chris Evans, Chris Hemsworth und Robert Downey Jr. hinstellst, geht da niemand mehr rein, ne? Deswegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wahrscheinlich tatsächlich mehr Leute in Dune gehen würden mittlerweile als in Marvel-Filmen. Aber ja, wer weiß. Ist noch, bis dahin fließt ja noch viel Wasser rein entlang.
Also, ja, ich glaube, der ist im April, Mitte April, Ende April ins Kino gekommen, hat 350 oder sowas eingespielt. Bei 180, die er gekostet hat, hat er halt eben noch kein Geld verdient. Also insofern, das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber es ist eigentlich schade, weil wir hatten ja alle Spaß mit dem Film und wir haben ja das Positive gesehen. Ich bin ja ein bisschen ängstlich, was den Rest angeht, der da noch so geplant ist. Vor allem Doomsday und so. Aber gut, wo wollen wir darüber reden? Die ist noch nicht mal da.
Mhm. Ja. Also in Thunderbolts, da ist anscheinend niemand reingegangen, aber vielleicht gehen die Leute ja ins Daily von Raj und mir, Mo.
Ich glaube nicht. Wenn da Kuchen liegen, die 2 Jahre abgelaufen sind, würde ich da selber auch nicht reingehen. Ja, ich habe Daily Boys geguckt und zu meiner Freude sehe ich gerade, der Steven auch.
Ja, aber bei mir ist es nur, wir haben nur angefangen und ich zeck mich jetzt erstmal ein und höre, was du sagst und schilder dann meinen Ersteindruck dazu.
Okay. Also, Daily Boys findet ihr auf Disney, dem Streamer der Maus. Das ist so eine von den Serien, die haben wir einfach angemacht. Wir waren fertig mit einer Essensserie. Die sind immer schwer zu finden. Das kann der Berg bestätigen. Das sind Essensserien, sind immer ideal. So Comedy-Stückchen mit einer halben Stunde oder so. Ja, ich habe das Cover gesehen und habe gedacht, ich mache einfach mal an. Und gleich in den ersten 5 Minuten hat das so ein Flair. Da kommt ein Typ mit einer Papiertüte in Unterhosen und Blut auf dem Körper aus dem Deli rausgelaufen. Das ist so irgendwie so absurd. Da dachte ich, da bleiben wir mal dran. Dann zweites für mich großes Plus, das ist hier eine pakistanische Serie. Also es ist eine amerikanisierte Serie, aber die Leute, die hier mitspielen, sind Pakistani und / Inder. Das heißt, es gibt 2 Schauspieler, die kannte ich vorher. Den ganzen anderen Rest kennt man eher nicht und das ist hier sehr erfrischend, weil du mal wieder nicht weißt, wer ist gut, wer ist böse. Hier sind alle irgendwie gut und alle sind irgendwie böse. Es gibt hier einen Killer, der zum Kleinmachen von Leichen geholt wird, der sich aufführt wie ein Weinkonnoisseur, der also sagt, das ist eine Kunst. Der andere ist wiederum betreibt seine Kunst im Kokainmixen. Das richtige Verhältnis von Kokain mit, ich weiß nicht, was benutzt er da, Citric Acid und Babypowder oder irgendwie sowas. Es geht darum, dass 2 Jungs, die von ihrem Vater immer eigentlich nur mit Geld ausgestattet wurden, weil sie sind sehr, sehr reich und nichts vom Geschäft wussten, werden plötzlich mit dem Geschäft konfrontiert und es stellt sich raus, der hochgeliebte Papa, der ganz, ganz viele Delis all over Amerika hat, ist in Wirklichkeit ein Drogendealer und zwar ein richtig schwerer Drogendealer. Und das Ganze nimmt dann so absurde Züge, dass die beiden Jungs jetzt quasi den Job übernehmen sollen. Der eine ist zur Business School gegangen, was er innerhalb der Serie, glaube ich, 4000 Mal uns mitteilt, aber keiner nimmt ihn ernst. Und der andere ist mehr so ein Lebemann, so ein, ach, ich warte mal, was jetzt auf mich zukommt und so, und löst aber dadurch auch wieder so das ein oder andere Problem. Sie werden dann von ihrer Tante ein bisschen an die Hand genommen, die das Ganze versucht, in richtige Bahn zu lenken. Und wir finden hier einen alten, ich habe mich da sehr gefreut, einen alten Schauspieler aus einer alten Seinfeld-Folge. Brian George heißt der spielt hier Ahmad. Und der spielte in Seinfeld schon jemand, der ein pakistanisches Restaurant aufgemacht hat. Das ist so ein Running Gag, was innerhalb von Seinfeld immer wieder mal hochkommt, weil Seinfeld dafür verantwortlich ist, dass er des Landes verwiesen wird, der arme Mann. Den sehen wir hier auch. Dann sehen wir Tim Balls, den kennen wir aus so ein paar kleineren Comedy-Film, der hier einen komplett durchgeknallten FBI-Agenten spielt, der ein bisschen undercover war und seitdem denkt, er ist Donnie Brasco. Es sind 10 Folgen, die sind alle samt so um eine halbe Stunde. Und es geht halt darum, dass die beiden sich beweisen müssen. Das Drogengeschäft muss aufgeteilt werden in der Stadt. Ich fand das gut. Wir fanden das beide sehr gut. Paula und ich haben das durchgebinged. Das hat 3 Tage gedauert. Dann waren wir fertig zum Essen jeweils. Ich mag die Charaktere. Ich finde, die spielen alle toll. Ich nehme denen die Rollen ab. Also wegen mir könnte das noch 2 oder 3 Staffeln kriegen. Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
Also der erste Eindruck bei uns, der ist halt auch echt, echt super. Wir hatten schon in der ersten Folge ein paar Momente, wo wir laut lachen mussten. Und du hast ja gesagt, das fängt schon so skurril an mit dem Typen, der die Tüte auf dem Kopf hat. Und dann siehst du ja aber schon 2 Minuten später, wie der Vater von den beiden halt stirbt. Das ist halt auch ein toller Abgang. Die stehen halt auf dem Golfplatz, quatschen miteinander und der Vater kriegt halt einen Golfball voll an die Schläfe und es spritzt halt raus wie zu besten Tarantino-Zeiten. Also so richtig überspitzt halt dargestellt. Generell, in der ersten Folge gibt's noch eine weitere Szene, wo auch ein paar mehr Tropfen Kunstblut fließen. Mhm. Also irgendwie cooler Vibe, coole Schauspieler, lustig. Ja, ob die ernsten Untertöne sich da irgendwie durchsetzen, wird sich dann zeigen für mich. Aber ich fand das schon sehr unterhaltsam. Also wir werden auf jeden Fall weiterschauen.
Ja, wir auch. Und es ist halt eben, die Serie wird auch gelobt, eben von der Pakistani-Seite, dass die Art, wie hier der Humor eingesprenkelt ist, der einfach nur Spaß macht beim Zugucken, uns nur Spaß macht, dass der ganz viele Metaebene transportiert, was wirklich die kulturelle Humorlandschaft da angeht. Und sowas ist natürlich immer super, wenn eine Serie auch in dem Publikum, was es auch offen ansprechen will, so gemocht wird. Also insofern Disney angucken, Spaß haben.
Okay, zu Befehl. Ja, klingt funny. Was soll ich dazu sagen? Ich habe da noch nie was von gehört. Deswegen, ja.
Watchlist ja, ich, und so, ihr wisst. Ich habe bei dir immer, frage ich mich immer vorher, ob Sachen, also ganz oft, wenn wir Sachen lustig finden, findest du die nicht lustig. Du hast irgendwie eine andere Art von Humor als wir. Ja, das ist halt einfach so. Das ist überhaupt gar keine Wertung. Das ist.
Ich finde ja auch Terrifier lustig. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, ne? Ich habe aber auch, das klingt so ein bisschen schrullig, wie hieß das Extraordinary, was leider gecancelt wurde, Mo. Die Schweine haben das leider gecancelt, aber das war, hat mir ja auch gut gefallen. Und Ted Lasso haben wir auch eine ähnliche Art von empathischen Humor. Hotshots lieben wir auch beides, lieben das eint uns genauso. Ja. Also es ist manchmal echt nicht vorauszusagen, deswegen ich werde es einfach mal checken und dann berichten. So, eine Serie, die auch, wovon wahrscheinlich noch niemand gehört hat, The Last of Us, so ein Geheimtipp von HBO. Ich will gar nicht so viel dazu sagen, nur wenn wir das hier aufnehmen, ist die gerade vorbei. Staffel 2 hat nur 7 Folgen. Und der liebe Berg.
Die ganze Staffel 2 hat nur 7 Folgen?
7 Folgen,
genau. Und dann ist aber, jetzt ist um?
Ja.
Ah, das wusste also, ich. Dachte,
die Serie
ich
nicht,
dachte, das ist also der erste Teil von Staffel 2.
Nee, also es gibt ja 2 Spiele und das ist der erste Staffel 2 ist jetzt der erste Teil des Spiels sozusagen, aber so richtig kann man das nicht sagen, das ist alles durch miteinander, das hat einen ganz anderen Aufbau, eine andere Dramaturgie. Mhm. Also ich hasse es, muss ich wirklich dazu sagen, Last of Us Kritiken und Reviews mir reinzuziehen. Ich mach's aber trotzdem, weil ich gerne die Hintergründe erfahre als Nichtspieler, aber diese Serie wird von keinem, der das Spiel gespielt hat, in irgendeiner Art und Weise neutral beurteilt. Immer so, ja, Ellie ist im Spiel, macht da was ganz anderes. Ellie ist irgendwie, verhält sich ganz anders im Spiel. Leute, das ist keine fundierte Kritik. Das ist, also könnt ihr das mal bitte lassen. Ich als Nicht-Spieler, mir gefällt das sehr gut. Ich möchte mich gerne informieren, was im Spiel passiert und was sie geändert haben, weil ich sowas interessant finde. Ne? Die Adaption eines Videospiels und so. Auch Szenen, die für mich gut funktionieren, wo ich dann erfahre, die waren 1:1 im Game. Finde ich super interessant, super spannend, weil ich dieses Medium halt nicht so oft, ne, benutze. Mhm. Auch wie ich halt spannend finde, wie adaptiert man Watchmen als Film so, ne? Ich finde einfach diesen Prozess geil. Aber Leute, glaubt diesen Kritiken da draußen nicht. Es ist eine hervorragende zweite Staffel. Wenn man diesen Aspekt von, wie hat man das umgesetzt, was man schon kennt und liebt, jetzt mal davon trennt, ist das handwerklich toll. Die Schauspieler, Catherine Duer ist eine super Ergänzung. Die macht eh alles besser. Ich finde Bella Ramsey ist eine ganz tolle Ellie. Die nervt am Anfang der Serie. Ja, richtig. Und die sieht vielleicht auch nicht so aus wie im Game. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht. Habt ihr alle die Game of Thrones-Zeiten vergessen, wo man Charakteren auch mal 3 Staffeln lang erlaubt hat, richtig scheiße zu sein und die dann langsam gut wurden? Hier drehen alle in 7 Folgen schon durch. Warum ist denn die so zickig? Na, weil die eine Charakterentwicklung durchmacht, du Depp. Also wirklich, das hat mich sehr aufgeregt. Und ich finde das wirklich hervorragend umgesetzt. Es hört halt irgendwie so mittendrin auf. Aber die Staffel ist halt offiziell beendet und dafür kann die halt nichts. Das ist also, die machen das jetzt halt so. Es hat einen fucking Cliffhanger. Staffel 2, Folge 2 und Folge 6 sind mir sehr ans Herz gegangen. Gerade Folge 6 ist eine Flashback-Folge, mehr muss man dazu nicht sagen. Und die fand ich wirklich ganz toll. Ich finde, Pedro Pascal hat noch nie so gut gespielt wie in dieser Serie. Der ist ja jetzt auch omnipräsent überall. Der spielt ja jetzt gerade in jedem Film mit, aber das ist hier wirklich seine beste Leistung. Und das Production Design ist halt super, die Musik ist toll. Also mir gefällt es tatsächlich noch besser als Staffel 1, die sich ein bisschen gerusht für mich anfühlte. Und hier wird sich ein bisschen mehr Zeit für die Charakterentwicklung genommen. Und wenn hier ein Klicker, heißen die ja hier, nicht Zombie-Invasion kommt, dann kracht's richtig. Aber viel mehr will ich dazu auch nicht sagen, weil ich bin mir sicher, ich weiß, ich habe zwischendurch hin und da mal mit Berg geschrieben, der guckt das auch im Urlaub und der guckt das auch sehr, der hat das auch geguckt immer schon, bevor ich das abends angemacht habe. Das heißt, selbst da setzt kurz mal der Urlaub aus. Der ist ja großer Fan dieser Serie und der wird euch bestimmt noch ein kleines Special oder zumindest eine ausführlichere Besprechung ans Bein binden. Da kommt ihr nicht drum herum. Und ich glaube, Steven, du hast das ja auch auf deiner Most Wanted-Liste. Das heißt, du bist ja dann wahrscheinlich auch bald am Start.
Ja, bei mir ist, wie gesagt, so ein bisschen das Problem, ich muss das alleine schauen. Da muss ich mir irgendwann mal Zeit nehmen. Aber es ist auf jeden Fall mit ganz oben auf der Liste bei den Sachen, die als nächstes dran sind, weil da will ich auch nicht zu spät dran sein. Also vielleicht, mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja noch, bis Berg wieder da ist. Mal schauen.
Jedes Mal, die 7 Folgen sind schnell weggelutscht. Und Mo, ich kann dich beruhigen, ein kleiner Spoiler, es geht mit einer Giraffe los.
Der erste Shot. Ich wollte die ja gucken, gerade weil ich halt auch als Nichtspieler komplett mir ist das alles Wurst und ich finde das eher auch lachhaft, was die Leute da sagen. Ja. Also ich habe auch jede Menge Sachen auf Instagram gezeigt bekommen, die Comicfigur versus das, was wir bekommen haben. Ja, aber das wisst ihr jetzt schon ein paar Jahre, kommt man, ne, weißt du, get over it. Und jeder, der sich da immer noch drüber echauffiert, wie ich letzte Woche schon sagte, trägt wahrscheinlich Adiletten und hat sein Leben nicht im Griff. Insofern, ich gucke mir das an.
Auch Pedro Pascal ist ja ein Hispanic, so, ne, Joel ist ein Ami und warum heißt denn der dann so? Ich so, Leute, kannst du einfach mal die Schnauze halten? So, wirklich.
Aber das ist halt so, Fandom ist gut und schlecht. Und gerade in Zeiten von sozialen Medien ist halt, wenn du ein richtiger Fan bist, das geht ganz, ganz schnell nach hinten los. Und das ist ja nicht das einzige Franchise, was da darunter leidet. Viel schlimmer ist ja dann, oder wäre es in dem Fall, hätten die Produzenten irgendwas geändert, um dem gerecht zu werden, um jetzt zu sagen, okay, wir haben eure Kritik in Tüdelchen verstanden und deswegen vergessen wir alles, was in Star Wars 8 war und machen 9 ganz anders. Sowas ist ja,
aber das muss, da muss man ja dazu sagen, dass der Typ, der die Spiele entwickelt hat, ja hier die Serie mit created und die Drehbücher schreibt und tatsächlich Folgen inszeniert. Ja, ja. Das, wo ich mir dann immer so denke, Leute, die wissen, der weiß vielleicht besser Bescheid als du, Nerd, der gerade in seine Socke zum 6. Mal gejisst hat, was jetzt hier gerade, was er hier gerade machen möchte. Aber das ist egal. Ein, was ich finde, man kann ja auch Kritik üben und auch Fans verdienen, auch gehört zu werden. Das kann ja auch manchmal was Gutes sein. Aber es sollte nicht dazu führen, dass die arme Bella Ramsey, weil sie ja irgendwie, weiß ich nicht, lesbisch oder zumindest divers irgendwie sich geoutet hat und was auch immer, die ist jetzt irgendwie 19 oder so und muss sich jetzt schon wieder von Instagram abmelden, weil sie nur gehatet wird. Und ich finde, das ist halt einfach ein Unding. Das haben wir, wie gesagt, bei Game of Thrones alles schon damals erlebt, bei Star Wars eben auch, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, das geht halt einfach nicht. Da muss man wirklich mal dann eine Grenze ziehen.
Ja, ja.
Aber Star Wars, ja gut, jetzt habe ich schon so viel zu Last of Us gesagt. Andor Staffel 2 ist die beste Serie des Jahres. Vielen Dank.
Gut, Mo, du hast auch eine Serie mitgebracht.
Ja.
Also ich möchte Mo in deine Richtung noch mal ganz kurz sagen.
Ich werde mir das angucken.
Du schmierst das ja alles und du haust da drauf. Und
Nein, ich
habe dann zu kämpfen und ich knicke auch ein. Mir hat die Acolyte auch nicht gefallen. Und Obi-Wan Kenobi, das tut mir immer noch weh, weil ich sehe das Potenzial und ich sehe Ewan McGregor und habe automatisch die 7-Punkte-Karte gezückt. Aber das sind nur Kindheitserinnerungen und ich weiß, dass das qualitative Kacke ist. Jetzt kommt hier diese Serie um die Ecke und natürlich ist das ein gritty Star Wars. Das ist ein erwachsenes Star Wars. Hier wird gebumst, hier wird geflucht, hier wird werden Vergewaltigungen angedeutet, hier gibt's Headshots und das ist halt alles wirklich dark. So, okay, das kann man wirklich doof finden, wenn man jetzt sagt, ich möchte aber eher so ein bisschen, ne, Jedis und Yodas und, ne, dann ist das vielleicht ein Argument, was ich, also das lasse ich auch vollkommen gelten und das ist auch schon manchmal merkwürdig, wenn sie hier von Imperator Palpatine reden und du kannst dir gar nicht vorstellen, dass da irgendwo so ein Typ mit einer Kapuze und blauen Blitzen in der Ecke steht, wenn das hier alles wirkt wie das Dritte Reich. Okay, aber alles andere, die Inszenierung ist großartig. Das ist alles on location. Also was halt geht, natürlich haben die keinen echten TIE Fighter gebaut. Die Schauspieler, Stellan Skarsgård, haut hier einen raus. Der ist so großartig in dieser Serie. Und natürlich muss man der ein bisschen Zeit geben. Was dir aber gefallen wird, Mo, die erste Staffel hat ja ein Jahr abgedeckt. Und hier ist es so, dass die, weil die wollten ursprünglich mal 5 Staffeln machen, das wäre aber von Production Value und die wären alle zu alt gewesen und das geht halt nicht, ne? Bei Ben Mendelsohn, der hier als Krennic zurückkommt, siehst du auch schon, da sind schon 10 Jahre jetzt vergangen seit Rogue One. Aber die haben jetzt hier quasi alle 3 Folgen und die wurden ja auch wöchentlich, kamen immer 3 Folgen raus, sodass du jede Woche im April einen Spielfilm bekommen hast. Disney hat's gecheckt und so funktioniert Endor auch. Alle 3 Folgen ergeben immer ein Jahr, also ein Element in einem Jahr vor der Schlacht um Yavin. Und so hangeln wir uns halt Jahr um Jahr um Jahr näher an diesen Todesstern, an Rogue One quasi heran. Und am Ende geht das auch nahtlos in Rogue One über. Das ist ein schöner Fanservice, der aber organisch ist, weil jetzt hast du quasi, weil der Writer von Rogue One hat ja auch Endor gemacht, Tony Gilroy. Und es passt halt einfach. Und es ist so schön. Und es ist so, es ist wirklich qualitativ so gut. Also guck das auch an. Vor allem musst du nichts kennen. Du musst Rogue One gesehen haben und vielleicht mal die Originaltrilogie. Und ganz im Ernst, Leute, alle, die sich über Disney beschweren, eigentlich hat Disney uns jetzt hier eine neue Prequel-Trilogie geschenkt. Endor Staffel 1, 2 und Rogue One. Und so kann man es gucken. Und für mich ist das das beste Star Wars seit 1980. Ja, mal gucken. 1903.
Ja, ich weiß, das stimmt ja nicht. Du findest ja die ersten sogar noch gut. Aber das ist deiner Jugend geschuldet, hast du ja schon gesagt.
Nee, also qualitativ, ich gucke, auf einem qualitativen Level ist das hier die HBO-Version von Star Wars.
Ja, genau. Ich habe ja auch bei der ersten Staffel schon gesehen, das sieht gut aus. Es ist halt nach wie vor so, dass der Typ der langweiligste Charakter aus Rogue One ist und dem eine Serie zu geben, halte ich nach wie vor nicht für besonders gut, weil der Typ schauspielerisch seine Range, der kommt auf die Höhe einer Apfelsinenkiste und höher eben nicht. Deswegen alle anderen müssen besser sein als er. Das erwarte ich dann auch. Und die erste Staffel hatte ein paar richtig gute Folgen, ein paar richtig coole Gastauftritte. Sie hatte aber damals auch, und daran erinnere ich mich noch leider sehr lebhaft, so blöde Tropes. Ich habe eine Kritik erst gehört oder gelesen sogar, wo einer geschrieben hat, der mochte die erste Staffel auch nicht, hat gesagt, ich habe mir die zweite angeguckt, weil ich die Hoffnung hatte, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass Rogue One nahtlos anschließt und wir dann alle nochmal feststellen, wie geil der Film ist. Und dann hat er gesagt, und genau das habe ich bekommen. Also an dem Tag war ich sowieso schon eingekauft. Ich gucke mir das an und dann schwatzen wir beide nochmal drüber.
Ich habe tatsächlich Rogue One danach geguckt und das ist ein erhabenes Gefühl, weil Rogue One hat seine Fehler und er hatte viele Nachdrehs und sowas und das wirkt alles nochmal ganz anders. Auch die Figur von Endor und sowas, ne? Letzter Kommentar dazu zu Steven, der mag ja immer so Rekorde und Statistiken und sowas. Endor Staffel 2 ist die erste Live-Action, ne? Im Anime-Bereich gibt's da viel mehr. Die erste Live-Action-Serie überhaupt, seit es IMDb gibt, die 5 Folgen in einer Reihe über 9,5 hat. Das ist halt quasi die, ne, die, also 5 Folgen, die hintereinander rauskamen, über dieser Wertung. Und das ist quasi dann ab Folge 7 geht's halt richtig los bis zum Finale. Also ist echt gut. Empfehle ich euch, macht das mal bitte.
Abgefahren. Ja. Oh, das, also ich dachte, mit was kommt er denn jetzt um die Ecke? Wie will er mich denn jetzt ins Boot holen? Und dann ja, machst du sowas.
Ja, du machst es ja auch sehr gerne, um das heranzuführen. Und jetzt muss ich das auch mal tun, damit ihr mir glaubt, dass das wirklich nicht nur aus der Sicht eines Star Wars-Fans eine gute Serie ist, sondern generell.
Also, ne, Star Wars findet ja im All statt und da gibt's Astronauten. Mo, haben die Ethanauten damit auch was zu tun?
Nee, haben sie nicht. Du bist ja heute der Übergangsschleimer. Meine Fresse. Okay, Ethanauta. Auf Netflix, dem Sender, den Sandro jetzt in den Rücken kehrt. Vielleicht guckt er sie vorher noch. Es ist eine Dystopie, das mögen wir ja. Und es ist eine Dystopie, die in Buenos Aires stattfindet. Das heißt, auch hier eine Serie, die jetzt nicht dem typisch amerikanischen Schema folgt. Ihr kennt, werdet keinen der Darsteller kennen. Soweit ich das beurteilen kann, die Übersetzung ist solide, die hat Spaß gemacht, sind gute Stimmen dabei, das macht Spaß. Die Serie selber ist, ich bin noch nicht ganz sicher mit mir, ganz ehrlich gesagt. Sie bricht auch gerade Rekorde. Ethanauta basiert auf einem Comic, das schon in den Jahren 1957 bis 59 entstanden ist und dann über Jahre immer wieder rausgekramt, neu entwickelt wurde. Es gab ein Reboot und der Mann dahinter, der maßgeblich dahinter, heißt Hector German Oesterheld. Und der hat damit nicht weniger als den erfolgreichsten und wohl wichtigsten Comic Argentiniens geschrieben. In diesem Comic, in dem es vordergründig um eine Invasion geht, die in Buenos Aires mitten im Sommer stattfindet, plötzlich wird es kalt, die Handys fallen aus, es fängt an zu schneien und jeder, der mit dem Schnee in Berührung kommt, fällt tot um und liegt auf der Straße. Und innerhalb von 2 Tagen ist die Stadt einfach im Grunde eine Schneewüste, in der keiner weiß, wie man sich verhalten soll und wie man weiter am Leben bleiben kann, wer überhaupt noch lebt. Und wir sind hier bei ein paar Freunden, die sich zum Kartenspielen getroffen haben. Und dann fällt das Licht aus und sie denken sich, ach, was soll, ne, das Buenos Aires gerade in der Hitze, das spielt so in den 60er Jahren, da war also die Militärregierung, es gab immer wieder Streiks, es gab immer wieder Stromausfälle, es gab immer wieder auch Schießereien. Sie waren halt ja im Grunde auf dem Weg zur Militärdiktatur und das ist auch immer hintergründisch das Thema. Wir als Laien, die nichts davon wissen, weil wer von uns kennt sich mit der argentinischen Politiksgeschichte aus den 60er, 70er Jahren aus? Wahrscheinlich gar keiner. Wir sehen also quasi dieser Schneefeld, die Leute fallen tot um, du hast diesen Mad Max-Effekt, dass die Leute dann plötzlich Sachen sammeln, plötzlich ist Wasser in Kisten ganz, ganz wichtig, Autos funktionieren nicht mehr, bis jemand dahinter kommt, dass die alten Autos noch gangbar zu machen sind. Und dann ist in kurzer Zeit halt diese Millionenstadt Buenos Aires tot, leer. Und wir fragen uns, und auch die Leute, die wir da sehen, die fragen sich halt, wie ist das passiert? Und dann als erster Twist, und viel mehr will ich auch gar nicht verraten, sehen wir dann, dass riesige Insekten offensichtlich versuchen, den Planeten zu versklaven. Also das ist so das Ding, in dem wir drin sind.
Und jetzt bin ich an Bord. Ja, ich wollte schon sagen, Mo, du brauchst gar nicht weitererzählen. Wir sind schon beide dabei. Hättest
du einfach gesagt, ist wie Starship Troopers, fertig.
Ja, also das ganze Ding hat 6 Folgen. Eine zweite Staffel ist schon in Auftrag gegeben. Die zweite Staffel könnte die Originalgeschichte tatsächlich in sich rund und abschließend machen. Man kann die erste sehen, wie sie ist. Sie hat ein offenes Ende. Sie hat jetzt keinen Cliffhanger, der so ist, sondern sollte es, also wäre es passiert, dass es keine zweite Staffel gegeben hätte, hätte das wahrscheinlich genug getriggert für euch. Ich hatte viel Spaß mit der Serie, weil sie sich wirklich viel Mühe gibt. Also die Stages, die sie bauen, die Locations, die sie haben, die sehen toll aus. Die Schauspieler spielen sich hier wirklich eine Socke ab. Also das kann man am Gesicht mehr sehen, als es in der Übersetzung. Das ist so ein bisschen das Problem. Wenn spanische oder argentinische Serien, wenn die übersetzt werden, dann, glaube ich, geht viel Emotion flöten. Also wenn du das im Original guckst mit Untertiteln, dann merkst du, wenn die Leute erregter sind, als das in der Serie der Fall ist. Also als Beispiel, beim Kartenspielen ist jemand dabei, den mögen die nicht so besonders. Aber sie haben ihn mitgebracht zum Kartenspielen. Und der wird den ganzen Abend mit so einem ganz komischen Tonfall gedisst. Das ist aber nur in unserer Version so. In der spanischen Version ist das nicht so. Also das, ne, Übersetzung ist ein bisschen komisch. Aber die Storys sind super. Man merkt, leider hatten die so 18 Millionen zu wenig. Deswegen die Käfer, die wir sehen, diese Insekten, die dann auftauchen und das, was sie veranstalten, das ist CGI und das ist dann leider nicht ganz so geil. Vielleicht wird das in der zweiten Staffel besser, weil das hier wirklich ein großer Erfolg ist für Netflix, vor allem weil der spanisch sprechende Raum hier natürlich ganz dahinter ist. Und vielleicht werden dann die Käfer oder was auch immer dann noch kommen mag, besser. Aber wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, dass das, wenn die was durch den Schnee ziehen, dann sieht das so ein bisschen aus wie bei Doctor Who. Das ist so ungefähr dasselbe Budget, würde ich mal sagen. Aber ansonsten 6 Folgen gehen immer so 45, 50 Minuten. Ja, einfach mal gucken. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe mir das Comic bestellt, weil ich das sehr, sehr spannend finde. Der Typ, der das geschrieben hat, hat auch eine spannende Geschichte. Dieser Militärdiktaturanteil, der da als Metaebene drin ist, den hat er hautnah erlebt. Er ist vermutlich 1978 selber getötet worden, nachdem bereits seine Frau und seine 4 Töchter verschwunden sind. Insofern hat das schon eine Metaebene, die auch in der Serie verarbeitet wird, und wir sehen immer wieder so Flashbacks zu Kriegen, von denen wir nichts wissen, da muss man sich ein bisschen belesen, aber die Serie macht das halt so spannend, dass man da auch Bock hat, sich ein bisschen weiter mit auseinanderzusetzen.
Weißt du, wer auch verschwunden ist? 19 Monate lang, die Yellow Jackets.
Ich wollte jetzt sagen, wisst ihr, was auch ein Insekt ist, eine Wespe. Aber
ja.
Eigentlich wollte ich noch einfügen, ich gucke auch. Ach, egal. Ich wollte sagen, du hattest so eine geile Line, aber irgendwie die gucken, ich gucke, man muss, sollte das im Original gucken, weil synchronisiert kriegt man nicht mit, dass die so erregt sind. Und da habe ich gesagt, wie bei Pornos, aber ich hab's dann einfach gespart.
Achso, ich gucke der Pornos immer ohne Ton.
Auch immer im O-Ton, ja, muss ich sagen.
Ja, nicht, selbstverständlich.
Nicht die deutsch synchronisierte Version, das ist nicht so dein Ding.
Vor allem, wir wissen ja auch alle, das hatte ja mal eine Hochkonjunktur.
Ja, das war.
Ich habe ohne Scheiß, ne, letztens hat meine Frau mich gefragt, ob bei mir der Satz, warum liegt da Heu, ob das was bei mir triggert. Da habe ich zu ihr gesagt, ey,
die Hose unten.
Das war damals zur Schulzeit, kannte das jeder. Das war praktisch das Meme der damaligen Zeit. Ja? Also ja. Diese
und das war synchronisiert.
Diese tolle synchronisierte Pornoszene, ja. Das, so. Also die Leute sind jetzt raus und googeln erstmal. Ne? Also die ganzen Jungen.
Machbar, ein bisschen Kulturbeitrag für heute, ja.
Ja, ich habe ja schon angedeutet, Yellow Jackets steht jetzt bei mir hier am Start, und zwar die dritte Staffel. Berg hat mich ja an die Serie rangeführt, er war der Erste, der die gesehen hatte, und hat mir das halt heiß gemacht, indem er gesagt hat, da gibt's also dieses junge Mädels-Fußballteam, das überm Wald abstürzt und dort überleben muss, und dann passieren halt irgendwelche mysteriösen Dinge, hat Lost-Vibes. Jetzt sind wir mittlerweile in der dritten Staffel angekommen und ich muss sagen, ja, es hat immer noch so leicht mysteriöse Anleihen, aber man weiß halt mittlerweile, dass das alles auf psychologischer Ebene halt abläuft. Also da gibt's jetzt keine übernatürlichen Dinge oder so, obwohl man immer wieder mit dem Element halt spielt und das macht immer noch Spaß. Trotzdem muss ich sagen, dass ich ultra schwer irgendwie in die Staffel reingekommen bin. Ich hatte wenig Lust irgendwie weiter zu gucken, weil ich auch schon, ich hatte schon so das Gefühl, dass sie das alles jetzt irgendwie auswälzen und ich habe jetzt gelesen, es wird wohl 5 Staffeln geben und ich dachte nur schon so, oh ey, bringt's doch in 3 Staffeln zu Ende, dann wird das Ding halt richtig rund. Das habe ich mir halt so nach 2, 3 Folgen gedacht. Und dann muss ich sagen, zieht aber auch diese Staffel wieder an und zieht einen auch wieder so ein bisschen rein. Denn es ist nach wie vor so, dass die Folgen eigentlich immer 50-50 aufgeteilt sind mit Flashbacks in dieser Zeit, wo sie abgestürzt sind und dort im Grunde genommen ja so eine eigene Gemeinschaft aufbauen mit unterschiedlichen hierarchischen Ränkelspielen. Also das wird hier in der dritten Staffel ganz schön ausgereizt, also wirklich bis aufs Äußerste. Und dann haben wir halt die Jetztzeit, wo man sieht, was halt diese Traumabewältigung über die Jahre halt mit den einzelnen Mädels gemacht hat und wozu das halt hinführt. Und ich glaube, Berg hatte damals auch gesagt, er fand das, was im Wald passiert, deutlich besser als das, was dann in der Jetztzeit passiert. Und da gehe ich auch prinzipiell mit. Und ich habe viel Kritik über diese Staffel gelesen, aber kaum einer nennt meinen Hauptkritikpunkt. Und der ist der, dass dort vor Ort, also im Wald, wo diese Ränkelspiele stattfinden, sich halt eine Person herauskristallisiert und wirklich so diese unangefochtene Autorität auf einmal darstellt, wo alle anderen halt kuschen. Und ich denke mir so, nee, das funktioniert nicht. Also diese Dynamik, die dort irgendwie versucht wird aufzubauen, die nehme ich nicht als realistisch wahr. Also ich bin der Meinung, die anderen, die halt in Überzahl sind, die hätten sich halt gewehrt. Da gibt's halt so viele Situationen, wo ich so denke, Alter, Ihr wart schon kurz davor, ihr hättet es schon fast geschafft. Und dann sagt ihr halt einen Satz und alle machen nichts. Und dann denke ich mir so, nee, das funktioniert für mich einfach nicht. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wenn das etwas besser geschrieben wäre, wäre das auf jeden Fall deutlich, deutlich cooler gewesen. Dann hat die Serie noch ein Problem, was auch gleichzeitig aber auch so ein bisschen der Uniqueness-Faktor ist. Das ist ja insgesamt eine sehr, sehr ernste Serie, aber die hat immer wieder so quirky Momente. Gerade der Charakter von Christina Ricci, der ist oft nah an der Karikatur, also weil die halt so überspielt und so verspielt und auch so Dinge, wo man so, ist das jetzt realistisch? Würde das wirklich so ablaufen? Das ist dann manchmal so ein bisschen tricky, auch dort, was die Glaubwürdigkeit anbelangt, aber das macht auch den Uniqueness-Faktor der Serie schon ein Stück weit mit aus. Also von daher kriegt die dritte Staffel von mir insgesamt auf jeden Fall auch eine Empfehlung. Das ist nach wie vor eine super Serie, super insgesamt super Charaktere und auch super Schauspieler, Schauspielerinnen vor allem. Also sind ja fast nur Schauspielerinnen, die hier mitspielen. Also wirklich immer noch eine sehr, sehr gute Serie. Ich werde die auf jeden Fall zu Ende gucken, auch wenn sie jetzt schon etwas zu lang erscheint. Aber Yellow Jackets, schaut euch das an, gibt's auf Paramount Plus.
Ja, ich habe das ja sehr gerne gesehen, die erste Staffel, und dann das Drama schon kommen sehen, das in die Länge ziehen's und seitdem keine weitere Staffel mehr geguckt. Wenn du jetzt, ich weiß von der vierten Staffel, die ist ja schon, die hat ja schon das grüne Licht. Wenn du jetzt sagst, du hast schon davon gehört, dass es vielleicht sogar eine fünfte gibt, hey, der Witzker, dann dauert das Ganze ja nochmal 5 Jahre von jetzt ab. Also weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so weit wie du und ich glaube auch, dass sie gut anziehen kann, aber ich glaube, im Grunde gibt die Geschichte nicht, also 19 Monate geben nicht genug her für 5 Jahre erzählen. Das ist, warten wir mal ab. Wenn du schon schwer reinkommst in die dritte, dann warte ich mal, bis die vierte kommt und dann fange ich vielleicht einfach nochmal von vorne an, weil die Schauspieler und auch deren, die junge Version und die alte Version, das fand ich ja damals richtig gut gelöst. Also da waren tolle Schauspieler-Picks dabei.
Vor allem ist mir jetzt erst im Nachhinein aufgefallen, nachdem ich Sophie Thatcher ja ein bisschen lieb gewonnen habe, dass sie hier ja auch mitspielt. Das war mir in der ersten Staffel gar nicht so bewusst. Aber dann kamen halt die anderen Filme, die ich mit ihr jetzt so gesehen habe. Und dann mache ich die dritte Staffel an und sage, hey, das ist ja Sophie Thatcher. Wieso ist mir das vorher nie aufgefallen? Und die anderen sind alle auf einem ähnlichen Qualitätslevel. Also von daher wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und es ist schon relativ schwierig und selten, dass man halt so eine so eine Serie hat, wo so viele Figuren drin sind, dass man sagt, die sind halt irgendwie alle irgendwo interessant. Also das haben die schon gut gemacht.
Ja, ja.
Doch, mir fällt noch eine Serie ein.
Ja?
Wo das so ist. Ja?
Ja, echt?
Mit interessante Figuren auf jeden Fall. Ne? Großes Ensemble. Leicht anderes Thema. Das Studio.
Leicht anderes Thema. Also.
Also, falls du jetzt noch was dazu sagen wolltest, Mo, tut mir leid, aber ich dachte, ich will auch mal den Steven eine Überleitung mopsen, ja?
Ja.
Das Studio. Ich hab schon Luft geholt. Ich hatte schon wieder eine tolle Überleitung. Naja.
Die ist jetzt für immer verloren im Äther.
Ja.
Also, das Studio. Also, ich hab's ja mit The Franchise damals probiert, euch so ein bisschen in so ein Behind-the-Scenes, bisschen Mockumentary, bisschen irgendwie satirisch angehaucht, die Studiosituation in Hollywood, euch zu servieren. Und hat ja nicht so funktioniert bei euch. Also das ist wieder das Thema des Humors gewesen. Bei mir hat das mehr funktioniert. Jetzt ist das Studio da und versucht es nochmal auf einem wesentlich höheren Produktionsniveau, muss man gleich mal vorweg sagen. Ist auch eine Apple Studios Prestige-Serie, würde ich sagen, denn hier ist wirklich jede Folge komplett durchinszeniert. Man möchte sagen, die haben sich sehr, sehr viel Birdman angeschaut, die Macher, und haben den Jazz-Schlagzeuger auch gleich mit rübergenommen. Da ist nämlich sehr viel in One-Takes mit einer sehr eleganten, schnellen Kamera inszeniert, allein um diese Attribute mal vorwegzustellen, um Berg direkt an Bord zu haben und Steven zumindest mal die Ohren spitzen zu lassen. Das Studio ist die Geschichte von Matt Remick, gespielt von Seth Rogen, der das Ganze auch als Creator sozusagen hauptverantwortet mit seinem Freund Evan Goldberg. Also die beiden sind die Showrunner und Autoren. Und Seth Rogen, ne, ich bin jetzt kein großer Fan von ihm und seinem Humor. Man muss aber auch sagen, der hat bei so vielen Sachen seine Finger drin. Der ist ja zum Beispiel auch verantwortlich für The Boys und Invincible, glaube ich, auch. Also der ist schon als Produzent bei vielen, vielen Serien eigentlich eine echt große Nummer. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen mal nicht nur auf seine komischen Fäkalhumor Komödien reduzieren, den guten. Er ist auf jeden Fall dementsprechend auch vom Hintergrund der Richtige, um diesen Matt Remick zu spielen, denn er ist Leiter der fiktiven Continental Film Studios und die müssen sich er wird quasi vom Executive Producer zum Leiter des Studios und am Anfang des Films befördert und er muss quasi für das Überleben des Filmstudios dann einstehen und sich dann halt, ne, wie man das kennt, gegen selbstverliebte Schauspieler, die hier meistens sich selber spielen und jede Menge andere Sachen in Hollywood durchsetzen, die ihm eben sein Leben schwer machen. Und er stellt sich auch nicht wirklich sehr gut an dabei, muss man dazu sagen. Aber er hat auf jeden Fall den Task bekommen, möglichst viel Asche zu machen mit Franchises. Und da sind wir wieder bei der Franchise. Als ersten Auftrag bekommt er nämlich zum Beispiel an die Hand, doch einen Film über Kool-Aid zu machen. Und ist dann natürlich händeringend auf der Suche, sein Budget einem namhaften Regisseur in die Hände zu drücken und hat an dem Tag just ein Meeting mit Martin Scorsese, wo sich herausstellt, ach, er möchte ja einen Film über die Attentate da gibt's ein schicksalhaftes Attentat, wo du kannst ja gerne nochmal drauf eingehen, wo auf jeden Fall Kool-Aid mit im Spiel war und er ihm dann einfach pitcht, wie wär's, wenn du den Film Kool-Aid nennst und wir geben dir 250 Millionen dafür und der Studioleiter, gespielt von Bryan Cranston, der die beste Drogentrip-Performance aller Zeiten abliefert, der ist natürlich nicht so begeistert davon. Aber bevor ich weiter ins Detail gehe, Mo, wie hat dir das Ganze denn gefallen? War das besser als The Franchise für dich?
Ja, deutlich besser. Deutlich besser. The Franchise hat, weiß ich nicht, hat ja bei mir gar nicht gezündet. Die meisten Gags fand ich eher lahm und dann auch zu sehr in die Schnauze und irgendwie, ja, ich bin nicht warm geworden damit. Und bei The Studio hatte ich gar keine Probleme, weil wenn Seth Rogen auf dem Bildschirm erscheint, dann weißt du, dass das überspitzt dargestellt sein wird, dass der durchgeknallt ist und dass wenn der dann der Studioboss wird, plötzlich von einem Tag auf den anderen, der dann noch rumgeht mit, jetzt werde ich aber wieder richtig Kinofilme machen und ich werde wieder auf Film drehen und das Digitale so, das können die Anfänger machen, aber ich bin ja ein Filmliebhaber und dann ist halt das Erste, was er machen soll, dieser Kool-Aid-Film und im weiteren Verlauf eben noch ganz eine Handvoll anderer Abenteuer quasi bestehen. Ja, ich hatte einfach Spaß damit. Hier sind alle witzig, Wir sehen hier Catherine O'Hara noch als zweite Hauptrolle, die Mutter von Kevin, die ja in anderen Serien schon gezeigt hat, dass sie einfach einen richtig geilen, fiesen Humor haben kann. Catherine Hahn spielt hier noch mit. Die
Marketing-Chefin,
die geht mir richtig auf den Zeiger.
Aber ich sag's dir, Mo, das ist sehr gut getroffen,
so sind die. So sind die. Bryan Cranston spielt hier mit, der spielt halt den Oberboss von diesem Studio. Und dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Dave Franco ist dabei, Zoe Kravitz, die spielen alle sich selber. Nick Stoller ist da. Das hat mich gefreut, dass der so oft da ist, weil Captain Underpants haben jetzt meiner Meinung nach viel zu wenig Menschen gesehen, den Film. Und der ist großartig, den solltet ihr alle gucken. Und der soll dann den Cool Aid-Film dann ja machen. Aber wirklich, die Folge, in der Scorsese kommt, und es geht hier um das Jonestown-Massaker. Und für die genau. Das nicht wissen, das Jonestown-Massaker, das war im Jahr 78, wenn ich das noch richtig habe. Und es ist immer noch die größte erzwungene Selbsttötung von Mitgliedern einer Sekte. Und die haben halt eben ihr Leben genommen mit Kool-Aid. Kool-Aid ist im Grunde ein ganz billiges Getränk. Das ist ein Pulver, das kannst du anrühren. Sowas gab es früher bei uns auch mal. Tritrop gab es dann als Sirup, aber früher gab es auch so Pulver. Wurde eben quasi für 25 Cent kannst du 5 Liter machen oder sowas. Und es hat einen sehr distinktiven, künstlichen Geschmack, der sehr stark ist, sehr fruchtig und so. Und so haben halt die Jünger damals in Jonestown eben nicht alle gewusst, dass sie Gift zu sich nehmen. Aber gut. Scorsese will davon erzählen. Und den Film, ganz ehrlich, ich saß neben Paul und hab gesagt, ich den Film
würde ich gucken.
Sehen.
Ja, Mann.
Ich will den Film sehen. Ich will diesen Film sehen. Davon gibt's keinen. Und wenn Scorsese Finger drin hätte und wenn er das geschafft hätte, aber egal, die Cool-Aid-Geschichte, die geht noch weiter. Es sind Halbstünder, die sich alle immer, die haben immer ein Thema im Grunde. Und das fand ich auch super. Auch zum Beispiel der One-Shot ist eine geile Folge.
Der ja wirklich als One-Shot inszeniert
sein will. Er will unbedingt am Set sein, wenn ein One-Shot gemacht wird, weil er eben so viele Filme liebt, die diese großen One-Shot drin haben. Und dadurch, dass er dabei sein will, verkackt das halt irgendwie. Dann eine andere Folge, wo er jemanden halt einfach sagen muss, dass der Film, den er da gemacht hat, dass der scheiße ist. So, das musst du als Studio-Boss
machen. Ron Howard.
Ja, und das ist deine Kohle. Oder auch richtig geil fand ich auch die Folge eben mit Olivia Wilde, die ja auch so ein bisschen eine Zeit lang so diesen Ruf hatte, dass sie eben ein bisschen durchgeballert ist. Und die hat in der Folge 4 halt eben verschwindet eine Filmrolle ganz plötzlich. Und das ist einfach eine geile, schräge, durchgeknallte Geschichte, ja.
Ja, das ist vor allem auch so ein bisschen so ein Whodunit dann. Also jede Folge ist auch so ein bisschen wie so ein Genre. Du hast dann auch, Steven, das ist wahrscheinlich deine, es gibt zwei Folgen, die dir wahrscheinlich sehr gefallen würden. Das eine ist halt das Smile-Rip-Off Wink. Das soll dann auch der Smile-Regisseur machen. Also da geht's dann ums Blinzeln, so, und alle sterben. Das fand ich auch sehr cool, dass die dann auch so nerdig waren. Auch gerade so Zoe Kravitz zum Beispiel hat hat jetzt einen Film gemacht mit Blink Twice und jetzt, also, oder A24, wenn da sowas gedroppt wird. Oh, wir brauchen auch einen A24-Film und sowas. Das ist halt so geil. Also kann man sich das vorstellen, wie die dann halt auch bei Marvel, bei Thunderbolts stehen und als Marketingchefin dann sagt, wir brauchen einen A24-Trailer, so entsteht sowas vielleicht. Oder dann die Folge mit der Kakokalypse, ne? Dieser Film von Johnny Knoxville, auch sehr geil, wo er parallel halt den
Trailer... Da ist doch Mo direkt getriggert, oder?
Ja, ja.
Hier, ich sehe doch schon eine Bestplatzierung in deiner Top 3 des Jahres. Ey.
Wo er dann parallel, also er ist auf einer Ärztegala mit seiner Freundin, Rebecca Hall spielt eine Ärztin und alle lachen ihn aus, dass er so dumme Arbeit macht, ne? Sind aber selber so selbstverliebte Arschlöcher und er sagt immer, nein, meine Arbeit rettet auch Leben und Arbeitsplätze und nebenbei gibt er diesen Kacke-Trailer frei. Das ist auch sehr schön gemacht.
Ja, also
insgesamt und die beste Folge kommt, Mo. Was ist deine Lieblingsfolge? Das möchte ich gerne wissen.
Das Casting, glaube ich.
Das Casting ist das Beste. Das ist so, das zeigt nämlich die Casten dann nämlich für den Kool-Aid-Film, dann fällt denen auf, scheiße, es ist nicht divers genug. Dann machen sie erstmal alle schwarz und dann, das ist so geil. Dann so,
erzählt sich. Das ist ja, genauso, wie es heute so läuft. Lustig. Und man denkt sich halt, ihr macht es gerade kaputt. Also insofern, super Serie, zweite Staffel, immer her damit und mehr davon. Also
ja, ich muss trotzdem sagen, zwischendurch, die Folgen haben mir ein bisschen gehangen. Ich fand die ersten zwei Folgen und die letzten wirklich am besten, weil es mir zwischendurch dann auch zu wenig mit der Handlung voranging. Aber und deswegen war ich dann manchmal so auch ein bisschen nicht gelangweilt, aber hätte ich mir mehr Dramaturgie gewünscht, aber insgesamt ist die auch, halt auch wirklich gut gemacht, die Serie, und hat einen feinen Humor.
Ja, und das Gute ist also, ihr könnt jetzt auch einfach sagen, pass auf, ich will jetzt das Casting sehen, könnt ihr machen. Also ja. Es baut insofern aufeinander auf, dass ihr verstehen müsst, Seth Rogen ist jetzt der Chef von einem Filmstudio und die wollen einen Film machen. Und ihr könnt ihr die Folge gucken. Ihr müsst die davor nicht geguckt haben und ihr müsst auch die danach nicht gucken. Ihr könnt doch auch einfach einzeln Folgen rauspicken. Ich würde einfach sagen, die 3 Stunden habt ihr. Also guckt euch das, den ganzen Bums einfach mal an.
Wie lang sind die Folgen?
Also 25 Minuten.
Plus minus. Also die erste geht schon 55 Minuten, die letzte auch. Die erste
ist länger, ja. Und dann sind sie immer so im Wechsel mal 36, mal 27, mal so.
Das geht schon.
Ja, das geht schon.
Ja, ne, also 55 Minuten erschreckt mich ja fast schon wieder ein bisschen ab bei solch einer spaßigen Thematik, genauso wie mich aber ja oft.
Gerade mit der ersten machen sie alles richtig.
Okay.
Also die Stunde, die solltest du dir nehmen.
Ja, jetzt hör doch auf, in meine Überleitung reinzufallen.
Ach so, ja.
Hey,
alles gut. Mach mal.
Ich habe ja schon das ein oder andere Mal über zu lange Filme hier rumgemeckert. Und auch den ich jetzt mitgebracht habe, der ist viel zu lang. Viel zu lang. Bullet Train Explosion. Also selten war ein Film so geil betitelt und so passend wie dieser Film.
Ganz kurz, Steve, bevor du losredest. Ich habe mich nicht informiert. Ist das die Asylum-Variante von Bullet Train vielleicht? Oder?
Nein, tatsächlich nicht. Nein, okay, gar nicht. Alles klar. Das ist im Grunde genommen... Na, es ist kein Remake, weil es praktisch auf den alten Film aufbaut. Und zwar der alte von 1976 heißt, ich habe es rausgesucht, Panik im Tokyo Express. Und Panik im Tokyo Express war die Vorlage für Speed. Das heißt, es geht also um einen Zug, an dem eine Bombe klebt und der darf nach Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit nicht unter diese fallen, weil er sonst explodieren würde. Und das war damals 1976 sozusagen schon der Fall. Und der Film spielt praktisch in dem Universum. Also wenn man so möchte, ist es eigentlich ein Sequel, könnte man so sagen. Mhm. Warum das so ist, könnt ihr selbst rausfinden, indem ihr den Film schaut, wo da die Verbindungen zueinander bestehen. Ich habe ja gesagt, es ist ein langer Film. Also der geht 2 Stunden 20, glaube ich. Und das finde ich schon arg lang für einen Film mit dieser Prämisse. Und ich muss auch sagen, dass ich schon enttäuscht war. Also ich habe mir irgendwie was anderes vorgestellt. Vielleicht hatte ich da auch zu sehr dann Speed im Kopf, weil der Film hat für mich 2 Hauptprobleme. Das erste ist, es gibt keinen Charakter wie zum Beispiel Keanu Reeves oder den archetypischen Helden, den man irgendwie so erwartet in so einer Situation. Da gibt es ganz viele Gruppierungen, ob das jetzt die Schulklasse ist oder der Zugbegleiter, der so ein bisschen der ist, der für seinen Job brennt und für die Leute da ist. Und ich glaube, in Japan ist das tatsächlich so ein Job, wo man auch ein gewisses Ansehen hat. Als Zugführer, das ist nicht so wie bei uns hier in Deutschland, und der spricht dann auch immer dafür, der macht hier alles für die Leute und das ist ihm wichtig und so, aber da fehlt so diese Connection, die man irgendwie zu Keanu Reeves oder ähnlichen Helden halt irgendwie hatte. Und auf der anderen Seite hat man halt auch keinen Dennis Hopper als Bösewicht so, ne? Also du weißt halt lange Zeit halt nicht, wer derjenige ist, der die Bombe dort platziert hat, und kannst dann natürlich so ein bisschen mitraten und so ein bisschen rätseln. Die Auflösung ist dann schon eher mau, muss ich sagen. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich bei dem Film. Die Action-Szenen sind halt wirklich sehr sparsam gesät und sind jetzt auch nicht so, dass sie mich irgendwie komplett in den Sitz drücken. Also da geht's dann halt darum, dass ein Zug entgegenkommt und dann müssen sie halt bei einer bestimmten Geschwindigkeit die Weiche wechseln und dann entgleist der Zug fast und so. Das klingt alles ganz cool und das ist irgendwie auch solide gemacht. Natürlich sehr CGI-heavy, schon klar, dass du mit einem Shinkansen sowas nicht in echt drehen kannst. Wäre auf jeden Fall sehr wagemutig. Und hinten raus, dann werden auch natürlich Züge abgekoppelt und dann gibt's eine Rettungsaktion und so. Das ist alles das, was man erwartet, ist drin, aber halt einfach nicht so cool, wie es zum Beispiel bei Speed der Fall war. Es ist halt einfach so. Ist vielleicht ein unfairer Vergleich, aber ist ja nun mal die Vorlage letzten Endes für den Film gewesen. Und was hier halt auch leider wieder sehr, sehr ausgeprägt ist, in Teilen ist das typische japanische Overacting. Also da gibt's wirklich so Ach, dieser eine Typ, weißt du, der ist irgendwie, ich glaube, Musiker und hat auch ein Social Media Standing und streamt dann da aus dem Zug und macht übelst auf den Macker und er ist der Typ, der jetzt hier alle rettet und der dann so ein Crowdfunding aufsetzt, weil derjenige, der die Bombe gesetzt hat, der will 100 Milliarden Yen erpressen. Ich habe mal geguckt, das sind 611 Millionen Euro.
Ich wollte gerade sagen, 600 Euro.
Das sind 611 Euro. Da ist die japanische Regierung ganz schön in Schwitzen gekommen. Ja, und
Ja, ich habe also ich hab eine Nachzahlung für den Strom. Ich erpresse euch jetzt. Ich entführe einen Zug.
Ja, also im Großen und Ganzen habe ich mir ein bisschen mehr drunter erhofft. Ist vielleicht ein ganz okayer Film, aber nichts, was hängen bleibt. Vielleicht für diejenigen, die das Original kennen, vielleicht hat das dann mehr Wert.
Hm. Also aber nichts, wofür ich meinen Netflix behalten sollte.
Genau, exakt. Aber vielleicht für die Serie, die ich bis zu unserer Aufnahme nächste Woche zu Ende schaue, kann ich dir nachher nochmal was drüber erzählen, wenn du möchtest.
Mhm.
Ihr seid also, das muss geteased.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich glaube nicht, dass ihr von der Serie schon mal gehört habt. Ist zumindest relativ unbekannt.
Jetzt, Schnauze. So.
Hier. Konnt ihr euch nicht triggern, oder?
wir sind so schlecht. Also ich weiß, ich nicht, aber ich weiß nicht, ob, also für Mo ist das auch nix. Hm.
Nee. Glaube ich. Nee. Warum?
Also, weiß ich nicht.
Ja, wir werden ja alle nicht mehr jünger, ne? Vielleicht sollten wir nur Sachen gucken, die cool sind.
Ja. Ja, das ist ja nicht so einfach, also das mit diesen coolen Sachen gucken. Wir wollen ja alle coole Sachen gucken. Ich meine, der Sandro geht weg von Netflix.
Steven holt sich Mubi. Ja, wir sind eigentlich auch perfekt ausgerüstet, aber manchmal fällt es trotzdem schwer, ne? Ja. Und dann guckt man sich das neue Apple Original an, bloß weil Guy Ritchie draufklebt.
Nee, das wusste ich übrigens nicht mal. Das war bloß für mich eine Überraschung. Als der Film anfing, steht da dann directed by Guy Ritchie und dachte ich, ach, guck an, das ist ja ein Ding. Na dann. Hm. Wir haben Fountain of Youth geguckt. Alle drei haben wir das gesehen. Und hatten offensichtlich oder wahrscheinlich, vermute ich mal, eine unterschiedlich gute oder schlechte Zeit damit. Wenn ihr noch nichts von dem Film wisst, dann ist der in eurer Bubble an euch vorbeigegangen. Ich würde sagen, könnt ihr so lassen, als kurzes Feedback meinerseits. Aber falls ihr ein bisschen mehr wissen wollt, es geht hier um zwei entfremdete Geschwister. Der eine ist quasi Harrison Ford Light und sie ist einfach die wunderbare Natalie Portman, die auf einen Heist gehen. So, Punkt. Mehr braucht man nicht sagen. Der Rest ist überkandidelt und wird bestimmt gleich in unserem Gespräch nochmal Thema werden. Ihr beide wusstet, dass es von Guy Ritchie ist, oder?
Also ich wusste es zumindest.
Ah ja.
Mhm. Ich glaube, ich habe das kurz vorher irgendwo dann mal gelesen gehabt, habe es dann auch, ne, als es über den Bildschirm flimmerte, dachte ich, stimmt, Guy Ritchie. Und dann habe ich den Film gesehen und dachte, wo steckt denn der Guy Ritchie in diesem Film?
Ja, okay.
Also ich habe...
War das der Grund, warum du es gucken wolltest, weil Guy Ritchie drauf stand?
Ich?
Ja?
Nee. Ich wollte das gucken, weil ihr es geguckt habt.
Ja. Ich hatte mitbekommen, dass es diesen Film gibt, dass Guy Ritchie den macht und dass der Cast sehr, sehr vielversprechend ist und dass der Trailer sehr ordentlich aussah. Ne? Es ist mal wieder ein Abenteuerfilm, wo Apple viele, viele Millionen reingesteckt hat und das Ding hättest du von den Schauwerten auch ins Kino stecken können. Ne? Darum geht's jetzt erstmal nicht und deswegen war ich schon, also ich war jetzt nicht heiß drauf, aber ich dachte mir, okay, das können wir ja auf jeden Fall mal mitnehmen, weil gute Abenteuerfilme gibt's ja nicht mehr, ne? Das ist ja hier so ein bisschen der inoffizielle National Treasure 3 oder, weiß ich nicht, Indiana Jones 4.5. Mhm. I don't know. Aber eigentlich ist er beides nicht so richtig, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Also ich fand ihn sterbenslangweilig.
Mhm. Sterbenslangweilig fand ich ihn nicht. Ich fand ihn nur halt einfach leider nicht gut. So. Wir haben ihn jetzt durchgeguckt und auch zu Ende geguckt. Wenn ich ihn sterbenslangweilig gefunden hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich abgebrochen. Das haben wir nicht gemacht. Aber den Versuch, John Krasinski zum neuen Harrison Ford zu machen, und dieser Vergleich ist leider so oft auch wahrscheinlich woanders zu hören oder zu lesen, weil das hier wirklich ein ziemlicher Rip-Off einfach von Last Crusade ist. Der klappt halt nicht. Ich nehme ihm das keine, also ich mochte ihn gerne als Jack Ryan. Mag ihn immer noch, ich habe noch nicht alle Staffeln durch. Diese Rolle glaube ich ihm. Der Typ, weißt du, das ist so einer, der sitzt am Schreibtisch, der tippert ganz viel und dann kommt er plötzlich in diese Spionagewelt rein und kann was, was die anderen nicht so gut können. Und dann ist er da drinne. Der ist ein bisschen, da wirkt er noch so ein bisschen mager. Und hier kommt er in allerbester Steven aufgedrehter Duracell-Hasen-Variante, tritt er auf, ist der super schneidige Abenteurer, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben, der einfach mal auf die Suche nach dem Jungbrunnen geht. Das habe ich ihm in keiner Sekunde abgenommen. Und ich habe ja einen Softspot für Natalie Portman, aber hier spielt die echt auf Amidala oder wie die Tante heißt in Star Wars Niveau. Die spielt ja so gelangweilt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob sie das sollte, aber auch ihr nehme ich das nicht ab, dass sie so unglücklich ist mit dem Job, Kuratorin in einem großen Museum zu sein. Das kann ein sehr schöner Job sein und ein sehr spannender Job auch. Aber sie ist so todunglücklich, dass ihr Bruder halt wiederkommen muss und sie daran erinnern muss, wie viele Abenteuer sie früher hatten. Das heißt, das hier ist schon echt, der Grundstein ist gelegt für Prequels und Sequels und ich weiß nicht, was alles hier. Ne?
Ja, ja, und erneut muss Stanley Tucci herhalten und uns den Nick Fury geben.
Ja.
Euch ganz
Kardinal,
kurz noch
mal, wo wir ihn ja auch gerade als Kardinal gesehen haben bei Konklave.
Stimmt.
Und hier richtig geil. Angeblich befinden wir uns im Vatikan. Das ist nicht der Vatikan.
Nee,
also
nicht
das
wirklich.
Ist ganz sicher nicht der Vatikan. Und das, was sie in London gedreht haben, ist auch nicht in London. Aber sie waren irgendwo und haben das gedreht. Aber es fehlt wirklich ein bisschen dieses Guy Ritchie-Ding. Also dieses.
Sag ich doch.
Ja, man sieht's manchmal so in diesen Splits, in diesen Schnittsequenzen, ne, wenn die Waffen nachladen und dann gibt's einen kurzen Jumpcut auf, was ist auch immer, irgendwelche kleinen Sachen so. Also man sieht's so ein bisschen mehr am Handwerk als an der Inszenierung des Films an sich.
Ja.
Und auch die Figuren, der Wortwitz, der Dialoghumor, die sind halt, also da wäre ja was drin gewesen. Ich finde halt, also man muss vielleicht noch grundlegend sagen, worum geht's eigentlich? Ne? Du hast hier diesen Milliardärstypen von Domhnall Gleeson gespielt, der eigentlich auch eine interessante Figur ist, auch ein cooler Schauspieler. Aber das ist halt auch so stereotypisch. Der ist halt an Leberkrebs erkrankt und braucht dann halt einen Archäologen. Das ist dann halt dieser John Krasinski. Und der will den Jungbrunnen finden. Aber natürlich müssen die erstmal ganz viele Artefakte finden. In dem Fall sind das, glaube ich, 6 Gemälde waren das, ne? Auf dessen Rückseiten sich dann immer irgendwelche Koordinaten befinden, wo dann irgendwann einfach eine Karte quasi entsteht, wo man sich dann halt erschließen kann, wo es den Jungbrunnen gibt, alles totaler Firlefanz und werden dann halt gejagt von Interpol und, na, wenn ich schon von Schauwerten spreche, Isa Gonzales. Und und das auch, diese schäbigen Flirtversuche mit ihr, ne, ganz schlimm. Also das hatte ja auch überhaupt gar keinen Witz. Da hast du dir die ganze Zeit ehrlich die fremdgeschämt ein bisschen bei ihm. Du hast 2 coole Setpieces so, ne? Einmal hinten am Ende alles mit den Pyramiden fand ich cool und auch dieses mit dem was holen sie da hoch? Dieses U-Boot? Nee, dieses Schiff, was sie da mit den Ballons hochholen. Das fand ich irgendwie, das war auch von der Ausstattung irgendwie cool, ne? Das sah einfach irgendwie haptisch aus. Das hatte einfach einen schönen Vibe. Mhm. Aber insgesamt fand ich den Film wirklich dröge. Also ich muss sagen, die spektakulärst gefilmte Sequenz war das Opening mit den Textcrawls, wo er mit dem Mofa durch Indien fährt.
Ja, aber das war auch schon so wieder so eine Reminiszenz an das Tuk-Tuk vom letzten Indiana Jones. Er ist ein widerlicher Knopf. Und wenn du den eigentlich als den coolen Typen verkaufen willst, Indiana Jones war einfach cool und alle wollten sein wie er. Und er hier ist eigentlich ein widerlicher Knopf, der die ganze Zeit, der ist ja nie erwachsen geworden, der läuft die ganze Zeit nur durch die Gegend, tadelt seine Schwester dafür, dass er ein normales Leben führt und sagt, das Einzige, worum es im Leben geht, sind Abenteuer. Also das, wenn ich eine alte 5-Freunde-Folge anmache, dann höre ich das andauernd, aber die machen das auch nur 2-mal im Jahr, im Sommer und im Winter. Der lebt offensichtlich nur danach und findet alle anderen doof. Domhnall Gleeson, ja, man sieht halt sehr schnell, worauf es hinauslaufen wird. Da braucht es ungefähr 40 Sekunden. Und dann weiß man, was nach hinten raus passiert. Aber das ist auch egal, weil sowieso alles nur geliehen bzw. geklaut ist. Und wir das alles schon zigmal gesehen haben. Es gibt halt die gute Variante davon, das ist die Mumie. Also ne, die alte Mumie. Nicht die ganz alte, sondern die dazwischen. Mit Brandon Fraser, die Mumie.
Genau.
und wir kennen halt die schlimme Variante. Es hätte auch Indiana Jones 4 werden können. Das ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Aber es ist halt eben auch nichts Besonderes. Leider.
Und wir wahrscheinlich auch wieder Vermögen gekostet haben, ne?
Ja, ich glaube, der war sehr, sehr über die 200 Millionen war der bestimmt. Jetzt kommt Steven und sagt, in der
Top 3.
5 des Jahres.
Das hättest du wohl gern. Nee, ich stimme euch da tatsächlich komplett zu. Also, ich bin wahrscheinlich noch derjenige, der ihn am gnädigsten bewertet, weil ich ihn schon, ich fand ihn kurzweilig. Also ich fand ihn nicht langweilig. Ich fand, das hat sich dann doch irgendwie relativ schnell weggeguckt. Ich persönlich fand Krasinski cool. Also er hat mir irgendwie gefallen, so als dieser locker, luftige Typ. Ich fand das gut, aber ich stimme Sandro zu, dass vor allem so bei dieser witzigen Art und bei den Dialogen noch viel mehr hätte rausgeholt werden können. Also er hätte so ein richtig, richtig cooler Dude sein können, aber das haben sie ein bisschen verschenkt. Ich sehe es genauso, Natalie Portman, also hat ja irgendwie eine Spielfreude wie so ein geschmolzener Stahlträger. Und auch Domhnall Gleeson, also was ist, der hat doch gar keinen Bock gehabt. Also den guckst du doch ins Gesicht und denkst so, der hat doch schon daran gedacht, wie er seinen Scheck das nächste Mal bei der Bank einlöst. Aber nicht, dass er jetzt irgendwie was spielen soll. Also das fand ich irgendwie ganz grausam. Und klar muss man jetzt nicht über Logik bei so einem Film reden, aber trotzdem darf man doch mal die Frage stellen, warum sie als erfahrene Abenteurerin in einem Ehestreit, ja, mit Sorge um ihr Kind mit auf dieses Abenteuer nimmt.
Das
ja,
Kind war sowieso so überflüssig.
Vor allem, also was das kleine Kind da sich ansieht und in keiner Sekunde sagt sie, oh, ich glaube, ich müsste den hier mal wegnehmen. Sondern einfach immer drauf, nee, jetzt erst recht und mitkommen ist sowieso die beste Idee. Und dann auch schon, keine Ahnung, in Minute 9 erfahren wir, wie der Junge am Ende eins der wichtigsten, also das ist so blöd geschrieben, das ist wirklich für Idioten geschrieben. Das ist, ich kann aber verstehen, das ist so ein Freitagabend-Ding, da könnte der Berg mit seinen ausreichenden Spaß mit haben, weil Kopf aus, so. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das ein Ding ist, was die Familie zu Hause gucken kann. Ist alles vertreten, was du dir vorstellst, auch ein Kind, also können die Blagen mitgucken, kann so schlimm nicht sein. Insofern denke ich schon, dass Apple hier schon ein bisschen so weit gedacht hat, so von wegen, wir machen hier unser eigenes Abenteuer-Franchise auf, das wir auf unserem Kanal ja auch bedienen können, solange wir wollen. Wenn niemand die Erwartungshaltung hat, dass das Ding ins Kino kommt und Millionen macht, sondern dass es einfach immer für Apple produziert wird, da erfährt sowieso kein Mensch, ob die Filme Geld verdienen oder nicht. Also insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es hier noch ein paar Folgen gibt, weil Potenzial haben sie ja selber genug gestreut in dem Scheißding.
Also den Writer gerade beleidigt, Mann, der hat Independence Day die Wiederkehr geschrieben. Ja,
James Vanderbilt. Ja, und hat hat sich dann hier quasi noch mit reingeschrieben, indem er die wohl wahre Geschichte seines Großvaters hier
natürlich
mit erzählt. Ja. Naja.
Also wenn die eine Fortsetzung machen sollten, dann würde ich mir auf jeden Fall noch mehr Abenteuer wünschen. Also so dieses, was zum Schluss in der Pyramide halt stattfindet, mit irgendwelchen Fallen und hier in Gang rein und da wieder irgendwie was Mysteriöses irgendwie lösen, Schalter und sonst irgendwas. Das war mir zu wenig. Ich fand zwar auch dieses Setpiece auf dem Boot ganz cool, hat jetzt aber nicht so dieses richtige Abenteuerfeeling. Und das kam bei mir erst ganz zum Schluss auf. Und das ist halt für einen Abenteuerfilm dann irgendwie auch zu wenig.
Ja, du hast nie Angst um die Charaktere, ne? Und ich gehöre zur Fraktion. Nee. Ich finde ja, Tempel des Todes ist der beste Indiana Jones. Mir war der auch einfach zu kindisch. Also der hätte ruhig ein bisschen mehr Dreck gebrauchen können. Also, weißt du, so die Mumie ist auch ein gutes Beispiel. Ist kein Horrorfilm, aber der hat ein bisschen, ne? Schmackes. Mhm. So, naja, also es war jetzt nix, Apple. Aber wir haben ja noch einen anderen Abenteuerfilm geguckt. Kann man ja fast so sagen, mit wo es um die ganze Welt geht. Und da möchte ich mich doch mal zurückbesinnen. Ja, wir haben mal eine Folge, ein Spezial aufgenommen über Mission Impossible. Steven hat das moderiert, sehr ausschweifend auch über den ersten Teil gesprochen, wenn ich mich recht erinnere.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Und das war zu der Zeit von Dead Reckoning Part 1, hätte ich jetzt fast gesagt, aber darüber hüllen wir ja den Mantel des Schweigens und Paramount auch. Das heißt ja immer nur Dead Reckoning. Jetzt ist The Final Reckoning angebrochen. Wir haben damals alle 6 Filme besprochen. Das Franchise 6 Filme, weil ich glaube, Dead Reckoning hatten wir nochmal separat in der Folge danach oder davor, kann das, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall ist das Spezial am 16. Juli 23 rausgekommen. Hört da gerne nochmal rein. Wir werden das auch nochmal mit in die Story packen. Dann könnt ihr euch auch nochmal unseren Senf zu den anderen Teilen des Mission Impossible Franchises reinziehen. Das uns hier drei nämlich eint, indem wir das alle sehr, sehr spannend und sehr gut finden, von vorne bis hinten, mit jeweils seinen Höhen und Tiefen und Vorlieben. Aber wir haben uns zumindest alle darauf geeinigt, dass Fallout, also auch ein Film von aus der Christopher McQuarrie-Ära der Serie, unser Lieblingsteil damals war. Wir haben auch das Ranking, das könnt ihr euch auch am Ende des Spezials reinziehen, wie wir damals die Filme gelistet haben. Und auf jeden Fall, da könnte man mal anschließen, auch jetzt übergehend auf The Final Reckoning, wie wir damals Dead Reckoning empfunden haben. Der war nämlich bei Steven und mir auf Platz 2 im Gesamtranking der Serie und bei Mo weit abgeschlagen, tatsächlich, also weit abgeschlagen, ne, auf Platz 1, 2, 3, 4. Ne, nur auf Platz 4 von 6 oder 7 damals. Und wir haben aber auch damals schon gesagt, so richtig bewerten können wir Dead Reckoning eigentlich erst, wenn The Final, damals haben wir gesagt, wenn Dead Reckoning Part 2 draußen ist. Heute sagen wir, wir können Dead Reckoning erst bewerten mit The Final Reckoning. Den haben wir jetzt gesehen, wir waren im Kino, wir haben Steven quasi sehr, sehr subtextig genötigt, das auch zu tun, damit wir nämlich jetzt diese Serie beenden können und uns referenzieren können auf unser Spezial. Und deswegen frage ich auch zuerst dich, Steven.
Ja, ja.
Was für Erwartungen hattest du an den wahrscheinlich letzten Mission Impossible Teil? Keine Angst, wir machen später noch einen Spoiler-Teil. Und wie war dein Kinoerlebnis?
Also ich habe natürlich wieder absolut knallige Over-the-Top-Action-Szenen erwartet. Und so viel kann ich sagen, in der zweiten Hälfte des Films bekomme ich die. Ich habe vorher in einer Kritik gehört, dass die erste Hälfte sehr viel aus den alten Filmen referenziert und dass dort im Grunde genommen wenig passiert, was frühere Mission Impossible Filme so richtig ausgemacht hat. Deswegen war ich da so ein bisschen vorgebrieft und dachte aber, als ich es gehört habe, ja, weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie nochmal so die ganze Reihe mit reinholt, und wenn man das gut macht, kann ich mir das total toll vorstellen. Und dann saß ich aber im Kino und muss sagen, dass ich die erste Hälfte wirklich nicht so geil fand von dem Film. Also die hat mich sehr, sehr kalt gelassen, weil, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen, meiner Meinung nach viele Trademarks der Serie dort halt beiseite geschoben wurden. Und erst mit der zweiten Hälfte hat der Film mich dann komplett wieder abgeholt und reingezogen. Also es war ein sehr gemischtes Erlebnis letzten Endes. Aber ich bin gern ins Kino gegangen, ja, weil ich glaube, der macht im Kino deutlich mehr Spaß als bei mir zu Hause auf dem Fernseher. Von daher hat sich das gelohnt und jetzt können wir auch zusammen darüber sprechen. Das ist auch nochmal der schöne Nebeneffekt und von daher bin ich jetzt mal gespannt, wie ihr das einschätzt. Mo, kannst du da erstmal mitgehen, so zu dem, was ich gesagt habe?
Ja, kann ich.
Oh, okay, also, dann Sandro, ja. Was ist mit dir?
Ja, nö.
Nö, oh, also, okay.
Es ist schon so, kennt ihr das Baumhaus von Kevin Costner, den Film?
Also im Grunde ich dachte sein persönliches Baumhaus, aber nee.
Das ist im Grunde so ein Film, wo er die ganze Zeit so Kalendersprüche macht. Und das Gefühl hatte ich in den ersten 60, 70 Minuten von diesem Film. Ich muss nicht daran erinnert werden, was in 1 und 2 und 3 und so war. Das fand ich nicht gut, gar nicht gut. Ich glaube, niemand auf diesem Planeten, der diese Serie verfolgt, braucht diese ganzen Erinnerungen und diese Flashbacks, die jetzt so tun, als wäre das alles. Und vor allem, also was mir richtig auf den Zeiger, fangen wir direkt mit dem Negativsten an. Was mir richtig auf den Zeiger gegangen ist, dass sie sich hier nicht einigen können, wer uns denn jetzt diesen belanglosen Scheiß erzählt. Es ist, der Boss redet aus dem Off und erzählt mir, alles, was sie getan haben, führt zu diesem Tag. Dann kommt der Charakter von Luther, macht dasselbe und dann noch eine Stimme und so. Und dann denke ich mir immer, boah, puh. Also ich bin konzentriert bei diesen Filmen gewesen. Ich kann dir immer noch sagen, was in den Teilen passiert. Und leider hat das Finale von diesem Reckoning nicht, also das würde jetzt mein Ranking nicht ändern. Mhm. Gar nicht. Also das ist nicht so, dass der jetzt die Spitze übernimmt. Weil der für mich immer noch so das Problem hat, dieses gesichtslosen Gegners, der auf jeden Fall schlau gewählt ist, weil es eine Realität ist, die gerade in den letzten Monaten, glaube ich, so massiv nach vorne gedrescht ist, in dem wir ja permanent zugeschissen werden mit Fake News, die uns eine KI gebastelt hat und sowas. Ich weiß nicht, ob ihr die traurige Geschichte gehört habt, die jetzt ganz aktuell auf X läuft. Der orangene Idiot hat ja, während er Besuch hatte vom südafrikanischen Präsidenten, einfach mal behauptet, dass es einen Genozid an der weißen Bevölkerung in Südafrika gab. Und auf X ist ein Bot aktiv unterwegs, dich zu fragen, ob du dich mit diesem Thema schon auseinandergesetzt hast, weil es ja so relevant ist. Das ist jetzt natürlich nur ein Teil, ein Fünkchen von dem, was diese KI hier kann. Oder ja, aber wir sind, also ich verstehe, warum sie das Thema gewählt haben. Es ist nur für uns eben nicht ein übles Angesicht. Es ist keiner, dem, vor dem wir Angst haben, wenn wir den sehen. Das ist nicht so greifbar, weißt du, weil dieser, der spanische Typi, der hier den Bösewicht noch in dem Teil davor gespielt hat, der dem Ganzen ein Gesicht gegeben hat, der kommt hier halt eben auch nicht mehr so richtig gut weg, ne?
Ja, aber ich finde, der Film kann sich halt gar nicht entscheiden. Also, wer von den beiden? Also ich habe ihn noch eher als Gegner wahrgenommen als die KI, weil ganz am Anfang geht er da in diese komische Blackbox rein und wird einmal von der KI irgendwie gebrieft oder was auch immer, kriegt dann da einmal seinen KI-Schub, seine
PowerPoint KI-News gezeigt, ne?
Kriegt so, wie ich das gehört. Genau. So, und dann verschwindet die KI ja als das Bedrohliche eigentlich komplett. Also es ist ja nur noch da, indem man immer sagt, ja, jetzt hat die KI Russland übernommen und jetzt hat sie die Atommacht übernommen und jetzt die. Aber irgendwie fehlt dieses Bedrohliche in irgendeiner Art von Ausstrahlung, irgendwas, was man irgendwie greifen oder fühlen kann. Und ich finde, da hat der erste Teil hat das besser gemacht als der hier. Ja,
also wir haben ja jetzt auch nochmal alle geguckt, außer zwei. Da bleibe ich auch bei. Also, der darf einfach nicht stattfinden. Der hat diese Reihe nicht zu suchen, der ist wirklich so schlecht. Aber wir haben wirklich alle nochmal geguckt und da musste ich auch sagen, da war ich ganz erstaunt. Paula und ich haben hier gesessen und haben gesagt, also das ist jetzt, glaube ich, der dritte Watch, den wir hatten von dem Dead Reckoning. Und ich muss sagen, der war besser als die ersten beiden Watches. Also der hat uns deutlich, deutlich besser gefallen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Ist einfach so. Das Gefühl war plötzlich nicht mehr so negativ, wie es ursprünglich mal war.
Ich habe Dead Reckoning auch direkt vorher nochmal gesehen. Und so ein bisschen unfair ist es ja natürlich, ne? Auch wenn sie sich jetzt im Marketing Mühe gegeben haben, die Filme zu trennen. Es ist halt eine Story. Und ich finde schon, für mich besetzen die jetzt beispielsweise auch beide ich habe das mal für mich so neu gerankt, ich kann die nicht trennen. Ist gleicher Bösewicht, ist die gleiche Grundstory, und bloß weil man jetzt hier ein paar Ausschnitte aus den anderen Teilen zeigt, ist das immer noch irgendwie der Teil, der da unmittelbar mit verknüpft ist. Und du kannst nicht in diesen Film gehen, wenn du Dead Reckoning nicht gesehen hast, verstehst du gar nichts so. Deswegen würden die sich jetzt bei mir Platz 3 auf dem Treppchen teilen, weil ich muss trotzdem sagen, am Ende des Tages, viele Sachen, die ich jetzt Final Reckoning auch ankreiden würde, sind eben in Dead Reckoning drin. Ne, man könnte jetzt wenn ich den losgelöst betrachte, würde ich Final Reckoning vorwerfen, da fehlt so ein bisschen der Mission Impossible Vibe, ne? Das mit den Masken, was wir alle lieben, so, ne? Diese Auftaktsequenz am Flughafen, die uns allen so viel Spaß gemacht hat in Dead Reckoning, sowas fehlt hier komplett. Auch dieser Stunt auf dem Zug, dieser Witz auch einfach und dieses Team. Ne, Tom Cruise ist hier in dem Film so viel alleine und wenig mit dem Team unterwegs. Das war in Dead Reckoning ja noch ganz anders. Die Verfolgungsjagd in Rom, das hat so viel Spaß gemacht. Mhm. Das sind aber alles Elemente, die eigentlich in diesem Gesamtwerk drin sind und wir wollen ja auch immer Infinity War und Endgame auch nicht. Also, ne, das ist irgendwie ja auch so, Dune 1 und 2 sind auch ein Film und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das Final Reckoning tatsächlich nicht anzulasten. Ich bin aber an sich, und ich bin gespannt, wie diese Filme mal als Gesamtwatch funktionieren. Ich bin aber an sich bei dir, Steven. Die erste Stunde war für mich auch sehr träge. Ich fand sie nicht langweilig, weil ich einfach dieses Franchise so sehr mag. Aber es hat sich schon sehr angefühlt wie, ne, so Jurassic World-mäßig. Wir nehmen jetzt hier den Arzt aus dem ersten Teil und stecken den jetzt hier hin, ist jetzt plötzlich eine ganz wichtige Figur. Ich denke mir so, das ist teilweise so ein sinnloses Retconning. Dann wären halt so Szenen, Szenen aus dem ersten Teil zu zeigen oder aus dem, was auch immer für Teilen, ist okay, die sind 20 Jahre zurück, aber Szenen aus dem letzten Teil zu zeigen, da weiß ich jetzt schon, das funktioniert dann nicht. Teil 7 und 8, da brauche ich keine Rückblende. Seid doch mal konsequent. Also das ist etwas, was mich dann jetzt schon nervt, wo ich mir fast schon wünsche, in deine Richtung zu gucken, Mo, gibt's da vielleicht bald einen Fan-Cut?
Ja. Das
Mission Impossible passieren. The Reckoning irgendwie so, ne?
Ja, weil sich das doch anbietet. Also wir haben hier zwei Filme, die sind 2 Stunden 50 lang. Das ist zu viel. Du brauchst ja kein Genie zu sein, um zu sehen, dass da ganz viel Fett ab muss.
Aber, das ist das große Aber. Auch wenn mir viele Sachen gefehlt haben, die ich an der Reihe eigentlich mag oder die wir alle mögen, das haben wir ja aufgearbeitet in unserem Spezial, mochte ich irgendwie gerade das. Also als dann die U-Boot-Szene kam und dem Soundtrack, der mich sehr an Godzilla erinnert hat, also dieses Dröhnen dann immer so, da dachte ich, das ist so urgewaltig, das kenne ich aus diesem Franchise gar nicht. Das hat alles so ein Dark Knight Rises Vibe, das konnte man das irgendwie gut vergleichen. Das ist alles so ein bisschen so ultra theatralisch und sehr, sehr düster irgendwie auch und sehr, sehr bedeutungsschwanger und auch ein bisschen gaga alles so, ne? Und dann gucken wieder die Staats Chefs aus der USA gucken die ganze Zeit wieder auf den Bildschirm. Das ist so wie der Todesstern kommt immer näher. Da blinkt das Licht. So, ich denke mir so, alles klar, ja. Das ist irgendwie alles so ein bisschen drüber und Tom Cruise wird jetzt hier zu Jesus und wir haben das alles kapiert. Aber wenn du das halt mit solch geilen Szenen untermalst, da fällt es mir halt schwer, das nicht geil zu finden. Und deswegen muss ich sagen, dieses Düstere, das war ja eigentlich fast ein Katastrophenfilm. Der Film wirkte ja wie so ein Roland Emmerich teilweise. So, also nicht vom Slapstick, sondern von diesen. Alles steht halt auf dem Spiel und dieser Humor fehlt dann so ein bisschen. Aber ich muss sagen, das fand ich halt eigentlich auch mal eine gute Abwechslung, weil das irgendwie, also das war so beklemmend, auch diese U-Boot-Szene und dieses alles, was damit zu tun hatte. Und auch das Finale dann, dass ich das halt irgendwie wirklich genießen konnte. Trotzdem es eigentlich nur diese 2 Action-Set-Pieces gab, hat sich dieses Opulente, dieses Theatralische irgendwie dann doch wie ein Finale angefühlt. Fand ich irgendwie dann. Hat mich dann irgendwie am Ende des Films doch sehr bekommen, muss ich sagen.
Der ist ja, das hat ja Steven auch gesagt, der Anfang ist halt, und der ist sehr holprig.
Exposition der Film.
Ja, genau. Das ist dieses, wir holen euch nochmal zurück und zeigen euch, wie geil diese Serie ist, was wir hier geschaffen haben und klopfen uns dabei gegenseitig auf die Schulter. Wir dürfen eine ganz wichtige Sache ja nicht vergessen. Ohne Tom Cruise gäbe es diese Serie so nicht. Also kein anderer hätte diese Dauer gehabt und dass Tom Cruise und diese ganzen Leute, die hinter Mission Impossible halt immer stehen, dass die sich mal gefunden haben, ist natürlich auch super. Also ich meine, solche Filme wollen wir ja haben. Ob die dann am Ende alle einzeln bestehen oder wir wirklich auf einen Christopher McCready gewartet haben, um dann den richtigen Drive erst reinzukriegen. Aber dass die beiden sich zum Beispiel gefunden haben, ist ja eigentlich auch das ist ja super geil für uns. Der hat hier ein Budget. Da darf man ja schon wieder gar nicht drüber reden, was wir wahrscheinlich alle nicht zu würdigen wissen. Das Ding ist so scheiße teuer und wir echauffieren uns dann über so Kleinigkeiten wie ich, diese Stimmen aus dem Off, die mir halt zu kalendarisch irgendwie immer sagen, wie wichtig das ist. Dabei geht komplett unter, dass die Entität in 4 Tagen die Menschheit auslöschen wird. Das ist eigentlich die Bedrohung. Das ist der Teil, den Berg immer so hasst, weil viel kleiner haben sie es nicht. Aber das geht komplett unter, weil dann müssen wir uns halt mit dem, und das meine ich damit, mit diesem Bösewicht, der plötzlich aber nur noch so halbböse ist, weil der hat ja die Entity dann nicht mehr im Rücken, sondern irgendwie ist er ja losgelöst und verfolgt auch ein Ziel und alle verfolgen dasselbe Ziel und am Ende ist tatsächlich Cruise/Ethan Hunt/Neo, ist alles eine Person. Tom Cruise war noch nie ein großartiger Schauspieler, aber er ist einfach ein großartiger Filmstar. Das ist der Typ, der macht Filme, weil der Bock hat, dass wir da eben fast 3 Stunden im Kino sitzen, viel zu viel ungesundes Popcorn fressen und am Ende sagen, ja, dafür hat sich's gelohnt. Ich freue mich schon auf den Rewatch, weil ich glaube, der wird besser beim Rewatch. Und ja, ich sage dir sofort Bescheid, sobald es den Reckoning-Fancut gibt, weil in beiden Teilen ist ein richtig geiler, langer Mission Impossible drin.
Ja.
Es muss nur so ein bisschen, die müssen nur ein bisschen aufs Laufband, das Fett muss ab,
die Referenzen und Flashbacks raus, genau.
Ja, das alles raus. Es gibt halt auch so ein paar Szenen, die wirken so wie so angeklebt, dieses Ding mit Luther im Keller etc. und so, das ist alles so Gut, wir machen ja jetzt gleich noch einen Spoiler-Teil. So zwei, drei Sachen, ich will ja gar nichts verraten, aber ja, Steven hebt den Finger schon seit einer halben Stunde.
Ja, der fällt gleich ab, sag ich dir. Ich habe ja schon gesagt, ich stimme ja zu, ne, zweite Hälfte, die Action-Szenen, Sandro hat es angedeutet, ne? Es gibt da diese zwei fetten Action-Szenen und ich finde schon die Unterwasser-Szene, alleine wie die gedreht wurde, muss ein Albtraum gewesen sein. Also das ist auf jeden Fall schon der Wahnsinn. Und gleichzeitig muss man auch sagen, das schiebe ich jetzt mal kurz zwischen den beiden Action-Szenen ein, das ist der erste Teil, wo man jetzt wirklich langsam sieht, dass Tom Cruise auch nicht mehr der Jüngste ist. Also ich finde, in seinem Gesicht sieht man jetzt wirklich, der Mann ist halt über 60 und das sieht man ihm langsam.
Aber nur an seinem Gesicht, also im Hand-to-Hand, komplett frei, oberkörperfrei, denke ich mir immer noch so, ich gehe hin.
Genau, also da würde ich auch, ne, ich habe ja früher schnelle Beine gehabt, da würde ich auch wegrennen, wenn der auf einmal vor mir steht. Also ne, hätte ich auch Angst. Aber worauf ich hinaus will, ja, dass der Typ, den man jetzt ansieht, der ist alt, ja, sich trotzdem 3 Jahre lang auf den Stunt vorbereitet, um dann diesen Flugstunt da zu drehen, der vielleicht jetzt für die heutige Generation gar nicht so spektakulär aussieht, so wenn man das sieht. Aber wenn man sich wirklich mal bewusst macht, was sie dort gedreht haben. Also ich saß mit offenem Mund da und dachte nur so, fuck, das ist eine der größten Action-Szenen ever. Also vor allem in oder mit einberechnet, dass das ein 62-jähriger Cruise macht, der dort auf einem Doppeldecker hin und her kraxelt, während der halt Kapriolen schlägt.
Ist also, es auch. Das ist, also das, man muss ja nicht mal, vielleicht nicht die Geschwindigkeit und vielleicht nicht die Location und sowas, das hatten wir auch alles schon, ne? Der hat ja schon alles gemacht. Aber was der dort macht, der Sprung von dem Flugzeug zum anderen, da habe ich die Luft angehalten. Und du siehst halt in dem Gesicht halt auch, das ist gerade nicht sehr leicht, das auszuhalten. Und wie sie es dann aber halt noch schaffen, und das finde ich jetzt halt, das unterscheidet Mission Impossible von allen anderen Actionfilmen oder Action-Franchises, das ist, du bist die ganze Zeit in diesem Szenario drin, es gibt keinen Dialog, also sehr, sehr wenig, und dann hast du trotzdem so viel Humor drin, ne? Wenn der sich dann in den falschen Sitz setzt und sagt so, scheiße, jetzt kann ich ja gar nicht steuern. Und das ist aber alles so organisch drin, dass du so entertained bist und gleichzeitig so on the edge of your seat. Ich fand die Szene auch großartig und das macht den Film auch besser, als er eigentlich wahrscheinlich ist, weil du gehst, ne, lieber mit einem guten Gefühl aus dem Film rausgehen, ne, als, und da verschmerzt du auch die erste Stunde, weil das war wirklich richtig geil.
Ja.
Also, Hut ab. Also, wer hätte mir mal gesagt, dass eine Doppeldeckersequenz mir mal so 20 Minuten lang den Atem rauben würde, das hätte ich nicht geglaubt.
Ja, aber ich finde, ich habe ja gerade noch gesagt, wir könnten noch einen Spoiler-Teil machen, aber ich finde, wir haben das gerade wirklich gut zusammengefasst, dass man das gar nicht müsste, oder? Was denkt ihr?
Weil ich würde es kurz mal machen, um euch eine Frage zu stellen.
Ah ja, okay, gut, okay. Dann, also es ist von uns allen auf jeden Fall. Geht ins Kino, guckt ihn euch an. Ja. Wenn ihr die anderen mochtet, werdet ihr dem hier auch genug abgewinnen können. Und vielleicht sind auch nur wir falsch gepolt, dass wir die erste Stunde so ein bisschen, die ist nicht schlecht, aber sie im Vergleich zu dem, was dann kommt, ne, sprich U-Boot und Flugzeuge, gut, wir müssen uns das verdienen. Deswegen insofern von uns allen eine Empfehlung. Und Steven, es wäre super, wenn du hier bei so circa 1,28 die Spoilerkanone mal durchschießt.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie der Film ausgeht.
Wenn ich's hören will, der hält sich jetzt die Ohren zu.
Bäm, 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 bäm. Ach so, nee, das ging ja anders. Egal, wir sind jetzt im Spoiler-Part. Und ich habe eigentlich nur zwei Sachen, die jetzt für diesen Part prädestiniert sind. Einmal, also der Rückbezug zur Hasenpfote, Leute, ganz mal im Ernst.
Ja.
Das ist tatsächlich etwas, Mission Impossible 3 ist so ein Film, ich gucke jedes Mal, ich vergesse komplett, was da drin passiert, denke mir so, Philip Seymour Hoffman, wir brauchen mehr gute Bösewichte in diesem Franchise. Aber stimmt, da gab es ja den Antigott und ich so, okay, was auch immer, das war für mich sehr, sehr zurechtgebogen, was ich auf jeden Fall am Ende des Tages dann doch empfand, so nach diesem ganzen Marketing und Final Reckoning und so, ich meine, klar, wir wissen, das ist oft Schall und Rauch, wenn ein Film erfolgreich ist, wird er fortgesetzt, egal, was man da für einen Titel wählt. Aber es ist schon, finde ich, trotzdem ärgerlich, dass sich das Ende von Fallout mehr wie ein Ende der Reihe angefühlt hat als das jetzt, wo sie sich alle angucken und so, ich habe jetzt ein neues Team, los geht's. Das wirkt ja eher wie ein Aufbruch in eine neue Zeit, die werden uns beschützen. Und deswegen wollte ich euch mal fragen, wie denkt ihr, das ist wirklich der letzte Teil? Also unabhängig jetzt mal vom Einspiel und so?
Nein, nein.
Gut.
Also das
danke.
Ist...
Gut, tschüss, ciao.
Im besten Fall... Für alle Beteiligten ist das eine Staffelübergabe, dass er dann, was wir in Teil 3 ja gelernt haben, ist ja, er kommt ja zurück aus einer, er hat schon mal die Entscheidung getroffen, sich zurückzuziehen und einen Schreibtischjob zu machen. Und alle sehen ihm das Alter an und ja, der macht immer noch großartige Sachen, aber irgendwann ist halt so der Drop gelutscht. Ich glaube, es wird einen weiteren geben. Den Titel darf man jetzt hier nicht zu ernst nehmen. Er war noch nicht im Weltall mit uns. Das wollte er immer machen. Und da glaube ich, das erleben wir auch noch, dass er das macht.
War das nicht auch bei Fast and Furious 9, wo sie dann ins All geflogen sind? Das wird sich doch jetzt anbieten für den neuen Teil.
Also von daher. Vielleicht hat er es deswegen diesmal nicht gemacht, weil er gesagt hat, die haben das so grandios gelöst. Da kann ich nicht mithalten. Oder weil halt eben der Einzige, der sowas machbar machen könnte, gerade halt super unbeliebt ist und die Autos von Tesla angezündet werden. Vielleicht will man jetzt nicht gerade mit Elon Musk sich da eine Rakete leihen bei ihm. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der Grund ist. Ich glaube, es wird nochmal einen neuen geben. Ich glaube, da wird er eine kleinere Rolle haben. Ich find's gut, dass sie ihn nicht gekillt haben. Möglichkeiten hätt's gegeben, um dann zu sagen, so jetzt ist wirklich der Sack zu. Deswegen denke ich auch, dass sie den nicht zumachen wollen. Weil diese U-Boots-Geschichte, also ne, ich weiß, wir sollen nicht über Logik reden, aber wenn ich wirklich fast eine halbe Stunde höre, dass es unmöglich ist, das zu überleben, wenn das passiert und das passiert und das passiert. Und dann sehen wir, dass das passiert und das passiert. Und dann
ja, ist aber wenn das Menschen passiert, nicht wenn das Tom Cruise passiert. Das ist ja,
ganz
das
hat genau. Ja wieder so, also deswegen, ja, da sehe ich halt eben so ein bisschen, das ist das, wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt ein bisschen doll. Und was mich richtig, also wo ich auch wirklich nicht drüber weggekommen bin, ist, der Typ, der im Film vorher noch ein Cop war oder ein, ich weiß nicht genau, was seine
Shea
seine
Wiggum, Bezeichnung, meinst du?
Nee, nicht den Wiggum, der sein Kumpel, Greg Tarzan Davis heißt der. Der ist jetzt einfach Teil vom Team.
Also, der hat aber am Ende von Dead Reckoning im Zug schon gesagt, ne, ob Ethan Hunt macht doch wahrscheinlich dann, auf welcher Seite stehen wir eigentlich? Die haben die Diskussion schon geführt, also das wurde zumindest so ein bisschen geteased. Ich dachte ja, du willst jetzt auf diesen tollen Reveal hinaus, dass Shea Wiggum der Sohn von, wie heißt er? John Voight ist? Ich mir dachte so, wer hat denn das jetzt gebracht? Und dann geben sie sich so cringe die Hand, so, ja, danke, ich vergebe dir, dass du meinen Vater umgebracht hast.
Das ist halt alles, wenn es darum geht, jetzt auf Krampf, und das wirkt halt leider so, auf Krampf alle miteinander zu vereinen, alle Sachen, dann klappt es mal mehr und mal weniger. Also mit der Hasenpfote und dem Antigott, das nehme ich hin. Das finde ich sogar ganz geil, weil dann guckt man sich den dritten nochmal anders an. Hm. So. Ich fand auch super witzig, dass wir den armen Typen, von dem wir lernen, dass er im ersten Teil in die Arktis versetzt wird, dass wir den wieder treffen und dass das nicht einfach nur so ein kleiner Blob ist, sondern was für eine große Rolle er und seine Frau dann einnehmen. Das fand ich total charmant. Das fand ich einfach, weil die auch gut geschauspielert haben und es hat der Story geholfen.
Ja, weil der Typ, das war einfach nur ein Bürohengst, dem sie Dünnpfiff einen Kaffee gemacht haben und dann ist er jetzt der größte Programmierer der CIA, der an den Nordpol
versetzt. Das haben sie im ersten Teil schon gesagt, dass kein anderer in der Lage ist, diese Maschine zu bedienen. Nee, das war er schon. Okay, er hat nur halt einfach leider nicht gemerkt, dass da jemand eingebrochen ist. Aber das fand ich charmant. Diesen Flashback, das mochte ich gerne. Das fand ich super. Und dann vor allem auch, weil der Schauspieler wirklich auch sich kaum verändert hat. Ne?
Sieht jetzt auch ein bisschen wie Steven mit so Vollbart. So.
Also was mir richtig auf den Zeiger ging, ist halt eher dann auch noch so dieses, oh scheiße, das könnte der letzte sein. Kommt doch alle und spielt mit. Also was hat Hannah Weddingham hier zu suchen? Was hat Nick Offerman hier zu suchen?
Sterben.
Das ist einfach öd. Also die hätte sie nicht gebraucht. Die haben sicherlich auch die eine oder andere Million geschluckt dafür. Hannah Weddingham ist vielleicht 2 Minuten zu sehen im Bildschirm und einmal gibt's den Brief und einmal empfängt sie den Brief. Nick Offerman sehen wir alle immer gerne, gar keine Frage.
Aber nur mit Bart, bitte. Aber der soll nicht mehr.
Bart. Ja, wirklich nur mit Bart.
Mit Schnauzer.
Aber trotzdem, also ich bleib dabei. Diese 3 Stunden sind fordernd. weil Looser mir richtig auf den Sack ging. Also wirklich, ich konnte nicht abwarten, dass die Bombe hochgeht.
Ich musste die ganze Zeit an Berg seine Filmkritik zu diesem Boxfilm denken, wo Ving Rhames so ein Shovi gespielt hat, der immer so aus Versehen in die Dusche gelaufen ist. Und ich konnte das nicht abschütteln.
Ah, dann muss ich den nochmal gucken. Vielleicht gewinnt er dann bei mir. Bei mir ist halt eben so, wie ich schon sagte, also Kittredge spricht aus dem Off und Looser spricht
Angela
aus
Bassett
dem Off.
Am Anfang, ne, mit dem VHS-Tape.
Angela Bassett, danke, auch nochmal. Und dann halt eben dieses Ding, dass dann sie sprechen aus dem Off, wenn wir die Charaktere sehen, dann erzählen sie uns aber auch noch was wir gesehen haben. Und dann kommt dieses, ja, wir waren immer auf der richtigen Seite, Bruder. Wir brauchen uns nichts vorwerfen. Und dann einmal reicht. Nee, es kommt aber dreimal. Also dreimal kommt dieses, das fand ich halt ein bisschen dolle. Das muss alles raus. Aber das, der kommt da jetzt Ende des Jahres dann auf Blu-ray und dann reden wir im Winter nochmal drüber.
Also ich hätte mir im Gegensatz zu dir schon gewünscht, dass Cruz stirbt, dass er den Charakter, dass sie dem ein Ende setzen, einfach um dann wirklich, was auch immer noch kommen wird, denn es wird irgendwas kommen, dann, dass man wirklich sagen kann, das Kapitel ist halt abgeschlossen.
So ein bisschen wie bei No Time to Die, ne? Also der Film hatte No Time to Die Vibes die ganze Zeit, von der Theatralik und von dem Flashback und dass man alles zurückholt, bloß mit dem Unterschied, dass halt James Bond stirbt, im Gegensatz zu Evan Hunt, ne?
Ja, und ich hab mir das Ende angeguckt und dachte so, Jetzt grüßen die sich alle gegenseitig.
Also das ist scheiße.
Und er kriegt. Und warum zum Teufel ist er der Messias, der jetzt da über die Entität wacht?
Ja, also, warum hat er jetzt überhaupt den USB-Stick? Warum wirft er den nicht in den Schredder? Das ist das Ding weg.
Ja, also das ist auch so ein Ding.
Ganz komisches Ende.
Vielleicht kommt das im nächsten Teil, damit sich eben keiner mehr fragt. Gibt es die Entity noch? Vielleicht kommt das im nächsten Teil, dass er uns dann eben zeigt, dass er das irgendwo verbuddelt oder irgendwie sowas oder kaputt haut mit dem Hammer. Würde wahrscheinlich reichen.
Die Entität schickt nicht. Wahrscheinlich einen Cyborg zurück in die Zeit, um Ethan Hunt zu töten, 1996 vor der ersten Mission.
Das kannst du haben. Das wäre auf jeden Fall, das wäre ein Twist.
also vielleicht könnt ihr mir ja beantworten, das habe ich mich dann auch gefragt. Okay, er hat jetzt irgendwie diesen glühenden USB-Stick mit der Entität. Aber was ist denn mit den Regierungen? Wundern die sich nicht, wo die Entität jetzt hin ist? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Hat er denen gesagt, die haben die zerstört?
Ja,
oder
hat ja den Regierungen am Anfang eigentlich gesagt, dass er die Entität aufhalten will. Und am Ende sagen sie ja auch, er hat das geschafft. Das muss reichen dann, weißt du?
Ja, okay.
Aber wisst ihr, einen kurzen Shoutout noch, weil das vergesse ich nämlich sonst. Tremel Tillman, den wir alle als Mr. Milchick aus Severance lieben, als U-Boot-Kapitän, der hat den richtig geilen Auftritt. Der hatte nur so ein paar One-Liner. Also der mit dem Schnurri, der war super. Der war so geil. Und so, wenn ihr den Bären in den Arsch treten wollt, dann bin ich dabei. Ach Mann, den habe ich geliebt. Der war cool.
Ja, über so kleine Sachen können wir uns freuen. Wir warten mal. Ich denke, die machen jetzt eine solide Anzahl von Jahren Pause. Und dass wir aber so 2030, glaube ich, können wir den nächsten erwarten. Wie auch immer der dann aussieht.
Ja, man muss sich aber überlegen, ne? Tom Cruise hat von Top Gun, danach hat er diese beiden Filme gemacht. Wie lange der als Produzent und Schauspieler auch an dieses Thema gebunden ist, was das für ein Commitment ist. Der kostet ja jetzt auch nur 400 Millionen, weil dazwischen durch einen Schauspielstreik und Covid und sonst was war. Und dass die dann nicht aufgeben und sagen, der Film wurde über 2 Jahre gedreht und ich finde, man sieht das auch. So, ne, an den Haaren, am Gesicht und so, da ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Aber ich finde das schon krass. Also dieses Durchhaltevermögen und das, wie du schon sagst, Mo, das kann halt nicht jeder. Also der zieht das dann halt einfach konsequent durch. Und wenn der jetzt Top Gun 3 als nächstes macht, dann würde der nächste Mission Impossible sowieso wahrscheinlich erst in 10 Jahren kommen.
Ja, es ist ja so, dass der ist ja keine ganz unkritische Person. Aber als der damals diesen Durchknalltag hatte bei Oprah auf der Couch. Danach hat er ja sein ganzes Team gefeuert und danach fing der neue Tom Cruise an, der konsequent Privatleben, seine religiöse Ansicht, alles ist im Hintergrund. Das spielt keine Rolle mehr. Und was er macht, ist halt, der 24/7 ist er im Auftrag von Filmen unterwegs. Der will, dass du ins Kino gehst. Und zwar immer und immer wieder. Und es gibt ganz viele Medien, Berichte, ich höre ja auch durchaus andere Podcasts, die sogar mit ihm und McQuarrie reden dürfen und sowas. Und die berichten alle davon, dass der halt wirklich einfach ein richtig netter Typ ist. Der, ne, es gab ja eine Zeit, mal diese dunkle Zeit, wo es dann den Anschein hatte, als wenn der alle, uns alle versucht, in eine dunkle Ecke zu schieben und zu den Scientologen rüber zu buffen, aber das ist halt alles nicht mehr der Fall. Ohne den gäbe es diesen Film nicht und viele andere auch nicht. Also ich meine, ohne Tom Cruise hätte es auch, und eben diese Liebe, die wahrscheinlich McQuarrie und Cruise haben, hätte es auch nicht Top Gun 2 gegeben, weil es keinen Grund dafür gab, Top Gun 2 zu machen.
Und wir hätten niemals die Mumie bekommen, Mo.
Ich fand den nicht schlecht.
Ich
weiß nicht genau, warum alle immer so, sie ist nicht das, was die Leute gedacht haben, was sie wird, aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Also hätten wir zuerst Russell Crowe als Jekyll und Mr. Hyde bekommen, das wäre deutlich schlimmer geworden, glaube ich. Anyway. Anderes Thema. Das Dark Universe kommt auch wieder, weil die haben ja auch kein Geld mehr. Und das ist genau dasselbe wie hier. Paramount ist ja Mitproduzent, der maßgebliche Produzent. Die haben nicht so viele Franchises. Die können nicht so aus dem Vollen. Die gibt's bald nicht mehr, wenn die nicht aufpassen. Also muss es weitergehen mit Mission Impossible. Geht gar nicht anders.
Da habt ihr es gehört.
Ja, siehe Continental, das Studio. Ne? Könnt ihr mal nachgoogeln.
Ja, das wird bei John Wick, ist das ja genau der gleiche Fluch. Da kommt jetzt auch Teil 4 und alle denken, nee, Teil 5 und alle denken sich, und ein Spin-off mit, wie heißt er?
Ballerina.
Nee, Ballerina Anna kommt jetzt.
Ja.
Anna de Armas.
Und dann noch eins?
Ja, von wie hieß der denn? Der Martial Arts Typ aus dem vierten Teil, Steven, komm, deliver mal.
Der IP-Man.
Der Asiate.
Was?
Der Ip Man.
Der IP-Man ist das, der Schauspieler. Ja, Leute. Der kriegt also auch einen Spin-off. Ja, gut.
Ja. Das, was er selbst sogar inszenieren wird.
Donnie Yen.
Sag ich doch.
Ja, genau. Gut, ja. Aber dann bin ich ja doch, also man sieht schon, wir Mission Impossible Brüder am Geiste, uns schockt so schnell nichts. Wir sind trotz der schwankenden Qualität, irgendwie halten wir immer die Flagge hoch. Ich glaube, das ist diese U-Boot-Szene, ist halt, ne, was du gerade gesagt hast. Das ist eine Szene, wo Berg dann zum Beispiel, der wird aussteigen. Der sagt, das ist so unlogisch. Das ist Blödsinn. Aber ich muss halt sagen, in der
Szene. Aber das ist auch kein Parameter.
Also, ja, aber ich verstehe.
Das Bergschen-Enzeloi-Parameter-System.
Ich verstehe das trotzdem, dass man manchmal diese gewissen Logikfaktoren nicht abschalten kann. Ich kann das bei Mission Impossible, wir drei können das irgendwie zum Glück. Und dann sitze ich dann lieber da und denke mir so, oh nee, jetzt passt der da mit dem Rucksack nicht durch. Als mich zu fragen, hä, sieht der jetzt seinen Anzug aus? Ist der dumm? Aber okay.
Das war auch so ein What the fuck Moment auf jeden Fall, wo ich so dachte, ja, okay, irgendwie muss man die Schraube ja noch andrehen.
Jetzt hat er bestimmt harte Nippel, aber ist egal.
Kommt, Jungs. Also, lasst uns das mal hier zu Ende bringen. Die Leute wollen ins Kino.
Dieser Podcast wird sich in 20 Sekunden selbst zerstören, würde ich sagen.
Ja, das
gut, dass du die Zeit so sinnvoll nutzt, Steven.
Ja, ich verdammt, doch auf mich aus dem Konzept zu bringen. Und ich wollte eigentlich nur noch zum Abschluss sagen, ihr habt das vorhin auch mal kurz anklingen lassen, ne? Der Film hat ja bis zu dieser Unterwasserszene nicht eine große Actionszene. Wenn der eine geile, richtig geile Anfangssequenz gehabt hätte, hätte das den Film deutlich besser und runder gemacht, weil dann hätte man schon mal einen geilen Einstieg, eine richtig fette Sequenz am Anfang gehabt, dann wäre die ganze Geschichte von vorne gekommen und dann nochmal die beiden Sachen am Ende, hätte es richtig rund gemacht. Hätte dem Ganzen einen richtigen Schub gegeben.
Wobei diese Schnetzel-Szene, wo man nur aufs Gesicht von Hayley Atwell gezeigt hat, weil die FSK 18 war, die fand ich, aber ich muss sagen, die war lustig. Ich habe da wirklich gelacht. Ich war so, sie wollten dir doch was antun. Ja, stimmt. Ich fand das amüsant. Gut, wir sind jetzt explodiert, Freunde.
Ja. Tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei. Tschüss, ihr Nappel.
Wollen wir noch mal Mission Impossible machen?
Danke. Gut, dass ihr anständige Jobs habt. Mit der Musik wäre es nichts geworden, Freunde.
So sieht's aus.
Tschüss. Dum 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 d